der sneakt sein Sofa auf einen unscheinbaren Boardcube aufgestellt und spricht dort für euch die lang erwartete Serie Picard. Mit mir hier ist natürlich der Admiral Robert Krüger.
The line needs to be drawn here.
Und direkt hinter ihm steht sein Padawan Christoph Perl.
Hallo. Stefan Giesbert ist ein schlitzohriger Romulaner mit Gedächtnislücken.
Hallo. So, ja. Ach.
Aber das hast du vergessen, ja.
Mein Romulanisch ist nicht ganz so gut.
Okay.
Ja. Ja, wir haben später als vermutlich alle anderen Picard geguckt, weil wir alle gar keine Lust haben, wochenweise zu warten und immer nur eine Folge zu schauen.
Und, nee, stimmt nicht. Ich bin
du hast in deiner normalen Geschwindigkeit geschaut.
Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich hab vorne mit dem normalen Takt, in dem sie kamen, angefangen und dann habe ich irgendwann ein bisschen gebremst und dann habe ich am Schluss gebinged.
Ich musste mich bremsen, weil ich zu früh angefangen habe, nämlich 3 Wochen vor Ende. Und ich hätte vielleicht
noch
eine
gesagt,
Woche Ende anfangen
können. Fang doch einfach am Donnerstag an, dann hättest du es auch genau hingekriegt. Aber...
Ich habe letzte Woche nach unserer Aufnahme, glaube ich, einen Tag später, irgendwie, nachdem ich geschnitten habe, habe ich angefangen und habe immerhin 6 Folgen hingekriegt. Oder 7. Sowas.
Das finde ich ja erstaunlich, dass du überhaupt, also Star Trek ist doch normalerweise gar nicht so dein Ding, oder? Oder schätze ich das falsch ein?
Ja, aber Picard, das schaue ich schon gern. Also die wie heißt das?
Next Generation
Welt.
Okay.
Die finde ich schon gut. Und von daher hat sich's angeboten, dass ich das dann auch schaue. Und da ihr es ja eh besprechen wolltet, habe ich gedacht, dann guckst du es mal mit und kannst auch mit drüber reden.
Okay, also Christoph.
Gut,
dann.
Christoph, Picard, worum ging's?
Es geht um Jean-Luc Picard, wie der Name schon sagt. Als es frühe Ankündigungen gab, konnte man es ja kaum glauben, dass es wirklich Wahrheit wird, aber es ist Wahrheit geworden. Die Next Generation Welt ist wieder so ein bisschen auferstanden und hat sich ja in den 90ern schon um Picard gesammelt, oder der war ja so der Kulminationspunkt der Serie. Und jetzt ist es eben sogar auch im Titel. Er ist jetzt viel älter geworden, weil klar, der Schauspieler ist ja auch viel älter geworden.
Wie alt ist der denn? Der ist doch auch 80 oder so?
Irgendwo, ja? 79.
Er ist nicht so,
79.
Ah, okay. Er ist nicht so alt, wie er hier dargestellt wird. Ich glaube, er wird Mitte 90 dargestellt.
Ja, 94.
Aber ja, er ist eben deutlich Rentner. Er ist in seinem Chateau in den Weinbergen in Frankreich und wird da gepflegt von 2 Romulanern. Und hat eine ziemlich aufregende Geschichte hinter sich, die dann dazu geführt hat, dass er mehr oder weniger aus der Föderation rausgeworfen wurde. Da geht es darum, dass es wohl ein großes Unglück gab, wo Romulus zerstört wurde und er hat dafür gesorgt, dass eben noch ein Haufen Romulaner gerettet werden. Und er bekommt Besuch eines Tages von einer jungen Frau, ein bisschen mysteriösen, und infolgedessen verdichten sich dann verschiedene Ereignisse, die dazu führen, dass er sich genötigt fühlt, wieder ein Team zusammenzustellen und ein Raumschiff durch das Weltall zu führen, auf einer großen Mission. Und dabei trifft er verschiedene Charaktere aus dem Star Trek-Universum, hauptsächlich aus Next Generation. Worüber man da diskutieren kann, ist, ob das nur Fanservice ist oder ob die wirklich tatsächliche Figuren in dieser Geschichte auch sind. Ja.
Bei manchen ist man das sicher, ja.
Und wie hat es euch gefallen? War es so, was ihr erhofft hattet?
Ich bin jetzt sehr gespannt, was Christoph sagt.
Da muss ich anfangen. Also, ich fange mal mit den Punkten an.
Was?
Als ich die Punkte aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, das ist echt schwierig, weil ich muss sagen, ich liebe diese Serie schon irgendwie. Mhm. Und ich weiß aber nicht so ganz sicher, ob ich sie aus den richtigen Gründen liebe, denn ich liebe sie schon auch, weil ich die Charaktere einfach liebe. Ja, ich bin mit denen aufgewachsen und Picard ist eins meiner großen Vorbilder. Ich musste diese Serie lieben. Es wäre schlimm gewesen, wenn die jetzt so ein Discovery Fiasko geworden wäre, und das ist sie nicht. Also ich habe durchaus Kritikpunkte an der Serie. Ich liebe sie nicht uneingeschränkt. Und wenn ich die Geschichte von Next Generation nicht hätte, also von mir mit Next Generation, was mich unheimlich geprägt hat, dann würde ich die wahrscheinlich schlechter bewerten, aber auch nicht schlecht. Also ich finde die Serie okay und sie gehört in diese Zeit und sie ist modern. Aber sie, also, die hat schon Schwächen, so ist es nicht. Aber ich mochte sie und ich habe sie gern geschaut und ich werde sie auch nochmal schauen, um da noch ein paar Sachen nochmal, ja, zu gucken.
Also ich mag sie auch im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich sogar mehr als du, weil ich weiß jetzt nicht, was würdest du sagen, sind die Schwächen? Also was stört dich?
Sollen wir jetzt echt schon reingehen?
Ja, weiß ich nicht. Weil ich finde sie eigentlich so für ein Reboot und was du jetzt machen kannst, wenn du jetzt mal vom Setting her hingehst, du bist 20 Jahre später, das reicht nicht mal, eher weiß nicht, 25, und hast einen mittlerweile fast 80-jährigen Patrick Stewart, der sagt, ich mach das nochmal. Kannst ja nicht hingehen und kannst die alle zusammen auf die Enterprise setzen und sagen, so, fliegen wir mal wieder los hier und so.
Nee, das,
also du musst ja was Neues erfinden und er muss Rentner sein und so weiter. Und ich finde von diesem...
Fand ich alles nicht schlimm. Also fand ich alles gut eigentlich.
Ist das alles ziemlich gut geschrieben und ziemlich hingebaut, um große Themen trotzdem zu verhandeln.
Also, nee, das ist nicht das, was mich stört. Und ich fand auch das Schiff okay und die Crew weitestgehend. Ich muss sagen, ich weiß, dass es eine moderne Erzählweise ist. Ich finde, da ist aber auch ein bisschen eine Schwäche. Diese übergreifende Story, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, ja, dass es im Endeffekt eine Story für die ganze Staffel ist.
Aber das ist doch gerade das Tolle.
Das macht, finde ich. Das macht die Story zwar groß, aber das macht sie halt auch ein bisschen einsam und ein bisschen... eben nur eins, ja, also bei Next Generation wurde mir halt jede Folge eine neue Story erzählt. Klar, dafür gab es überhaupt oder fast keine übergreifende Storyline, es gab aber andere Star Trek Serien, wo es das gab, ja, also bei DS9 und eigentlich auch bei Voyager gab es das ja schon. Und ich hätte mir eher sowas gewünscht, dass es so ein Hybrid ist, von mir aus mit einem Schwergewicht auf dieser übergreifenden Storyline, aber schon mit ein bisschen Einzelstories, also diese... Das ist ja so Netflix-Art im Endeffekt, so eine Geschichte erzählen. Wir machen einen Film, wir blähen ihn auf 10 Stunden auf und dann hacken wir ihn in 10 kleine Teile und nennen es Serie. Das funktioniert bei vielem und es ist halt Netflix-Art oder so Streaming-Dienst-Art. Aber das ist für mich so, da geht ein bisschen Star Trek verloren. Und wir haben ja vor kurzem über eine Star Trek-Serie gesprochen, die das fast in moderner Zeit perfekt umgesetzt hat, und das ist The Orville. Ja, also das, man kann das schon auch noch modern erzählen und diese, wir erzählen eine große Story, war mir ein bisschen wenig dann. Obwohl die Story natürlich gut ist, ja, keine Frage, das ist nicht so ein Discovery-Quatsch. Also, möchte ich gar nicht abwerten, aber, ja.
Ja, also, muss ich sagen, ging mir auch so, ich hab geguckt und dachte mir so, ach ja, ist ja nicht so erzählt und irgendwann so, warte mal, aber früher haben sie doch irgendwie immer ein Thema verhandelt. Ich habe Star Trek früher, glaube ich, auch nicht so geguckt, dass ich habe es halt geguckt, wenn es im Fernsehen kam.
Ja, es hat ja niemand in den 90ern und fortlaufend geguckt.
Genau, hatte deswegen auch gar nicht so diese fortlaufende Geschichte, wenn da mal Andeutungen kamen zu dieser fortlaufenden Geschichte, die im Hintergrund läuft und ich sie auch noch richtig einordnen konnte, war ich schon sehr froh. Weil man halt gefühlt nur jeden zweiten Tag das geschafft hat oder auch mal 5 Tage nicht geguckt hat. Und hier war es jetzt halt so, dass so dieses, ja, da gibt es ein Thema, das verhandeln sie auch irgendwie und dann steuert es auf den Cliffhanger hin und dann ist fertig und ja, starten sie hier nächste Folge sofort. Und eben dieses, ja, irgendwie der gelöste Fall bei einem Krimiserie oder sonst irgendwas pro Folge, hätte ich auch gern gehabt. Was mich zwischendrin aber ganz stark an Orwell erinnert hat, ist dieses Schiff, dieses Schiff von diesem abgehalfterten Captain, das sah so billig aus und so klein und wollte aber
ist
so
ja auch klein.
Groß, aber es gab so Situationen, wo es so groß sein wollte, wo es so, also wenn du so ein kleines Schiff hast und dann aber so großzügige Schlafsäle und die Brücke, wo einfach nach hinten raus lange nichts ist, sondern so ein Tanzsaal oder was auch immer es sein soll. Ja, das war so,
das ist ja,
mir hattet ihr.
Aber das ist ja ein Konzept aus Next Generation auch, gell? Also das viel zu riesige Raumschiff mit viel zu viel Platz. Ich habe mal irgendeine Darstellung von der Enterprise irgendwo gesehen, ich glaube bei YouTube oder so war das, wo die mal dargestellt haben, umgerechnet haben, wie viel Platz jede Person auf diesem Schiff haben müsste und wie groß und wie leer das ist. Das war echt krass. Und haben sie dann eben auch verschiedene Folgen als Beispiele, wo eben Leute durch leere Gänge laufen und da eben gesagt haben, ja, im Endeffekt bringt das realistisch rüber. Also die Enterprise war auch komplett leer. Viel zu groß.
Das ist aber bei Orwell auch so. Bei Orwell werden auch immer durch endlos lange, ja, halbrunde Gänge, ja, ja, gerannt, die so Fenster,
ja,
an den Seiten,
genau, haben. Halbrunde, ja.
Ja. Ja, nee, ich fand das Schiff, die La Sirena, eigentlich
ganz schön
designt und auch diese offene Brücke mit diesem Schacht dann runter, es erinnerte ein bisschen an die Rocinante auch so von dem Innenlayout.
Aber
dass
von,
da so
sah von außen halt prägnanter aus.
Außen, ne? Prägnanter, ja, gebe ich dir recht, aber von innen mit diesem, dass es da so runter geht.
Ja,
du hast und dann
recht,
unten
von
so,
innen sah es so aus. Hat mich auch daran erinnert, ja.
Hatte aber auch so ein bisschen so ein Vibe von hier Firefly. So mit diesem großen Tisch, wo sie dann immer alle drumherum sitzen können und so, das in so einem offenen Bereich. Und ist natürlich lustig, dass sich Picard da seine Quarters im Holodeck einrichtet. Das finde ich halt einfach geil. So, das Holodeck ist meins, da wohne ich.
Das ist echt geil, ja.
Ja.
Ja, schön.
Aber was heißt Holodeck? Ich meine, Holo, der ist ja überall, also seit Voyager laufen die Holo-Figuren ja überall rum. Also es gibt ja.
Stimmt, das war da ja auch noch auf die Spitze getrieben, ne?
Ja.
Wir haben jetzt nicht mehr nur Holodoc, sondern auch Holo-Mechaniker und Holo, keine Ahnung, was auch immer.
Holonav und so weiter. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Auf Deutsch.
Auf Englisch hat der, ich weiß, das kannst du mal vielleicht beantworten, ob das im Deutschen auch so ist. Auf Englisch hat der, ist das der Mechaniker? Ich glaube, der Mechaniker.
Nee, der Captain.
Einen. Hm? Ich meine diesen Mechaniker,
ja,
es hat einen ultra breiten schottischen Akzent, den man wirklich nur schwer verstehen kann, wenn man die Untertitel nicht anhat.
Was erstaunlich ist, weil der wird doch von gleichen gespielt, der auch den Captain spielt, gell? Dass wir nicht an vorbeireden.
Ja, ja. Ja.
Der ist ja Venezolaner oder irgendwie sowas. Das ist überhaupt nicht.
Er hat ganz viele verschiedene englische Akzente und der Mechaniker hat einen ultra breiten schottischen Akzent und dann gibt es eine Figur. Da weiß ich jetzt nicht genau, was der ist. Der hat einen spanischen Akzent. Oder spricht fast nur Spanisch.
Nee, geht komplett verloren im Deutschen. Also er hat keine Akzente. Schade, ja. Ist übrigens eine Figur, die ich mochte. Also überhaupt ihn und seine Doubles.
Rios, ja, ich mochte den auch.
Der Captain, finde ich gut. Ich muss sagen, mit den Charakteren auf dem Schiff, also mit der Crew im Endeffekt, da habe ich mich ein bisschen gerieben, muss ich sagen. Also die Dr. Agnes Jurati, die konnte ich nicht ausstehen. Auf den Tod nicht. Ich finde die so schrecklich.
Warum?
Erstens finde ich sie furchtbar hässlich. Und ja, und damit zusammenhängt, ich finde, die hat immer so was Weinerliches auf dem Gesicht. Also die hat immer so einen blöden Gesichtsausdruck, immer so. Oh, die ist immer am Flennen, habe ich das Gefühl. Oh, die furchtbar.
Die jammert immer. Alles ist immer schlimm.
Ja. Ja gut, aber jetzt versetze ich mal in ihre Lage. Ich meine, die ist da so friedliche Scientist-Woman und dann wird sie da in diese Lage gedrückt. Und
da war die sich nicht.
Könnt ihr mir
ist sie nicht zu ihm hingelaufen?
I cannot tell. I can stop it right there. Also ich finde, sie spielt Überforderung mit der Situation und irgendwelche Ausweichverhalten, die da rauskommen dann, spielt sie recht überzeugend, finde ich.
Aber solche Überforderung, das hatten wir im Star Trek-Universum ja schon mal mit Ezri Dax und da war es extrem abgemildert gegen sie jetzt und selbst da war es schon nervig. Also warum muss man das jetzt noch ins Extrem übersteigern? Ah, nee. Genau, und eine andere überzeichnete Figur, die mich auch großteils genervt hat, ist die Ruffy. Also diese alte Freundin von Picard, die jetzt Alkoholikerin ist und die aus irgendeinem unerfindlichen Grund mit an Bord nehmen musste. Und die halt einfach ein völlig abgefuckter Alki ist. Und ja, das zeigt man in heutigen Serien so, da braucht man immer einen abgefuckten Alki. Aber das brauche ich echt in Next Generation nicht. Also klar gab es in Next Generation oder in anderen Star Trek Serien gab es auch schon gebrochene Charaktere oder so. Aber die waren dann halt mal, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Scheiße, mir fällt echt kein wirklich gebrochener Charakter ein.
Ich finde...
Paris vielleicht, ja, Paris war irgendwo ein gebrochener Charakter. Ja, aber Dave würde auch als Quarterback durchgehen. Und sie halt nicht.
Ja, aber sie ist doch viel realistischer und viel dimensionaler als Tom Paris. Tom Paris ist doch ein Abziehbild.
Ja, natürlich, das meine ich mit Quarterback, gell? Klar. Ja. Das ist, irgendwie ist da
oder war das ja,
dann
das
doch
ist ja,
immer eine Idealisierung. Und das ist jetzt halt nicht. Also diese Figur ist es halt eher im gegenteiligen Fall. Die ist eher so eine Schlechtidealisierung.
Ja, aber die ist halt auch Teil dieses ganzen, dieses ganzen komplexen Themas, dass diese Hybris von Picard, dass er denkt, alles tanzt immer nach seiner Pfeife und das macht es halt nicht und sie ist halt einer seiner Kollateralschäden. Er hat sie unter den Bus geworfen und
ja, klar.
Dass sie jetzt überhaupt noch mit ihm zusammenarbeitet, ist schon wieder die nächste, also dass er überhaupt auf die Idee kommt, dass sie mit ihm zusammenarbeiten könnte und dass es dann auch noch hinkriegt, dass sie es macht. Ist schon wieder dieses nächste, Picard läuft durch die Welt und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. Und diese Dekonstruktion des Charakters, ja. die finde ich enorm spannend an dieser Serie, dass wir eben nicht wieder, jetzt kriegt er wieder eine strahlende Uniform an und dann rennt er vorne weg und alle machen, was er sagt, sondern dass das halt so richtig hart gebrochen wird und geguckt wird, nee, die Welt hat sich weiterentwickelt, alter Mann, und du bist nicht der Chef von allem und deine Legacy, die du gedacht hast zu hinterlassen, ist hinter dir zusammengebröckelt und du hast einen Haufen Trümmer hinterlassen. Du hast die Romulaner im Stich gelassen da auf dem Planeten. Du hast gesagt, ich komme wieder.
Ja, gut, er hat die Romulaner erstmal gerettet, gell? Also.
Er hat sie gerettet und danach hat er.
Muss man schon auch sagen, da ist ganz schön viel Undankbarkeit auch von allen Seiten.
Ja, natürlich, also, natürlich. Aber, ja, und dann, ja, das ist jetzt, wäre jetzt Spoiler, aber im Grunde, sag ich mal, kurz vor Ende macht das nochmal, ja? Oder bietet das nochmal an. Und,
ja, klar.
Da wird sein Bluff dann halt auch gecallt, ne? Also, Ich finde das so thematisch, finde ich, hat Raffi da durchaus absolut ihren Platz in der Geschichte.
Das finde ich auch, Figur, und auch, dass sowohl sie als auch dann in Kombination mit ihm deren gemeinsame Geschichte erzählt wird. Das ist das, was wir bei Discovery hauptsächlich oder unter anderem hauptsächlich kritisiert haben, dass so Hintergrundgeschichten von Figuren nicht erzählt werden. Das wird jetzt hier gemacht und das finde ich auch sehr gut.
Ja,
ich finde nur, dass sie etwas überzeichnet ist.
Die ganzen ersten drei Folgen sind so herrlich langsam und nehmen sich enorm viel Zeit, um Setup zu machen. Das hat man schon bei Discovery haben sie ja schon in der ersten Folge quasi die Welt in die Luft gesprengt. Und genau. Hier brauchst du den Größteil der ersten Folge, bis überhaupt mal eine Waffe gezogen wird. Und das dann auch nur für, weiß nicht, 2 Minuten oder so und dann ist schon wieder mehr oder weniger Ruhe im Karton.
Und dann sind schon wieder alle tot.
Das war jetzt akustisch gestört, nochmal was?
Und dann sind schon wieder alle tot.
Ja, so ungefähr. Ja, und das, also von daher, ich finde diese Figur Raffi, klar, die ist ein bisschen überzeichnet, aber auch das mit dem Alkoholismus, wie du sagst, später in der Staffel kriegt sie den ja ein bisschen im Griff. Und ich finde diese Wandlung, diesen Bogen, den sie macht, Und mal die Ausreißer, wenn sie die Flasche hat und wenn sie die Flasche weggenommen kriegt, du siehst es an ihren Haaren, du siehst es an ihrem Klamottenstil, du siehst es, also du siehst die Kurve, die sie kriegt. Und wie sie sich gibt, wie sie, also das ist gut gespielt, die ist wirklich nicht schlecht gemacht, die Figur, von sowohl von der Schauspielerin als auch vom Skript.
Na, ich mochte sie nicht so. Mir war sie ein bisschen zu viel.
Ja. Wer mich ein bisschen genervt hat, ist Elnor.
Ja, können wir bitte darüber reden, was da jetzt plötzlich ein Jedi macht?
Das ist kein Jedi, das ist ein, ja, aber, das ist ein aus dem Elbenland, der ist von Tolkien.
Der Ringe-Elf, ja. Ja, total.
Nee, aber läuft er hier mit dem Schwert rum und macht alle kalt? Also bitte, das ist doch halt ein
Fand Jedi. Ich okay, fand ich lustig.
Please, also, my friends, choose to live.
So ein aber Quatsch. Ihr habt schon recht, er passt eigentlich nicht in diese Galaxie oder in diese Welt. Ich fand's lustig. Also, ich kann damit leben, weil ich meine, was sind die Klingonen anderes, gell? Das ist, die rennen
die Orks,
auch in der erster Linie mit einem großen Schwert durch die Gegend und versuchen Leute zu zerteilen, gell? Also, in einer Zeit, in der sie selbst Disruptoren haben, ja? Also, fand ich okay.
Ja, aber es war schon großer Käse.
Und er ist schon sehr niedlich.
Ja. Ja, er ist ein Schlitzer.
Ja, also.
Seven of Nine?
Hat mich immer rausgeworfen.
Ich liebe Seven of Nine. Seven of Nine ist eine meiner absoluten Hauptfiguren im ganzen Star Trek-Universum. Und da bin ich sicher nicht alleine. Stefan, du hast Probleme mit Seven of Nine, haben wir in der Vorbesprechung gehört.
Ja, ich kannte sie halt nicht, weil ich die Serie, in der sie aufgetaucht ist, wohl nicht ausreichend genug geguckt habe.
Also gar nicht? Oder nur in den ersten drei Staffeln?
Vielleicht habe ich die ersten zwei Folgen und dann nochmal die 17. geguckt oder irgend sowas.
Ja,
also,
da kommt sie nicht vor, ja.
Ich habe es nicht ernsthaft geschaut. Ich habe aber wohl von Seven of Nine irgendwie gehört. Also irgendwie war mir das schon ein Begriff und dann dachte ich so, die scheint irgendwie wichtig zu sein und war auch, wie sie da auftaucht und alle so, also man hat irgendwie das kollektive Schnappatmung gehört. Und dann muss ich erstmal googeln, was die denn ist, was die kann,
oh Gott,
wo die herkommt.
Also Seven of Nine, um dir das kurz zu erklären, ist im Endeffekt das für Voyager, was Picard für Next Generation ist, allerdings nicht von Anfang an. Denn Voyager ist ja mit Catherine Janeway als Kapitän besetzt und die hat, vielleicht weil sie zu kantig ist oder vielleicht auch weil sie eine Frau ist, wer weiß das, hat die nicht so gezogen bei den Fans, auch bei mir nicht, muss ich gestehen, was so eine Art Kulminationspunkt in der Serie macht. Und dann hatten sie noch ein anderes Problem, sie hatten gewollt interessanten Alien mit interessantem Hintergrund an Bord, der sich als komplett langweilig herausgestellt hat, nämlich Cass. Das Interessante an ihr war, dass sie so eine extrem kurze Lebenszeit hatte, ich glaube 7 Jahre oder sowas. Das war aber gar nicht spannend, hat man festgestellt. Und deswegen wurde die dann ersetzt durch Seven of Nine, die eben eine Borg war, die auch als Borg an Bord gekommen ist und dann eben ausgegliedert wurde aus dem Borg Hive und dann eben zunehmend ihre Menschlichkeit versucht hat wieder zu entdecken an Bord im Lauf der weiteren Reise, was ihr natürlich dann schon so auch ein bisschen was von Data gibt. Also es ist schon eher so eine Data-Figur, aber was so die ihre Rolle in der Serie angeht, ist sie eigentlich, also sie ist die Kernfigur in Voyager, würde ich sagen, also in der zweiten Hälfte von Voyager. Oder sehe ich das falsch, Bob? Oder sehe ich das gefärbt?
Ich glaube, du siehst das ein bisschen gefärbt, so würde ich sie jetzt nicht einordnen, aber ich gebe dir recht mit Cass und dass Janeway nicht gezogen hat, lag wahrscheinlich auch nicht nur an Catherine Mulgrew, wie heißt sie so?
Ich weiß Mulgrew,
nicht, wie man die ausspricht. Sondern auch viel an den Skripten. Also man hat der Janeway-Figur 1000 Mal Sachen geschrieben, die vollkommen out of character waren, wo die plötzlich in irgendwelchen Folgen Sachen gemacht hat, wo du denkst, was, das ist nicht die, das ist überhaupt nicht konsistent mit der Figur. Also die macht da Dinge, die da überhaupt nicht hingehören, die nicht glaubt.
Ja, und die war halt so ein krasser Cowboy. Also es war
ja,
halt.
Genau. Insofern, ja, das Seven of Nine war halt
Wer waren für dich die zentrale Figur in Voyager, wenn nicht Seven?
Ich fand das schon eher so eine Ensemble-Show. Also klar ist sie eine starke Figur da, aber ich werde jetzt, ja klar, Picard ist schon irgendwie zentraler als Janeway, aber ob ich jetzt sagen würde, dass Seven da jetzt die Hauptfigur ist,
also,
keine Ahnung.
Next Generation haben sich doch gedreht um Picard und Data, oder? Alle anderen waren doch Nebenfiguren.
Das ist eine sehr radikale Sicht auf die Serie, die ich so noch nicht aufgemacht hatte. Okay.
Und bei Voyager ist also DS9 ist tatsächlich schwierig, ja, weil ich bin halt auch zu sehr in DS9 drin, deswegen fällt mir das sehr schwer, das so runter zu reduzieren. Echt schwer. Ich finde, Kira ist ein sehr zentraler Charakter in DS9.
Ach, die nervt mich.
Ich finde Odo schon auch.
Ja, siehst du, aber da ist das genau das, was ich meine.
Da fällt es mir viel schwerer. Sisko natürlich schon auch, klar. Also, obwohl er auch ein schwacher Captain ist eigentlich.
Odo ist er überhaupt erstmal Captain ist. Odo. Ja, genau, Odo kommt in ganz vielen Folgen überhaupt nicht vor.
Ist egal.
Aber das ist mit Seven ja genauso. Egal, das war jetzt auch komplett off the rails hier thematisch, aber
Quark natürlich.
Ja, genau. Wenn ich mir deinen Twitter-Avatar angucke, habe ich das Gefühl, du bist da voreingenommen.
für mich ist Garak die zentrale Figur, aber die ist wirklich ein Nebencharakter.
Da kann man drüber reden, ne, Gul Dukat dann bin.
du hast recht, Gul Dukat ist die zentrale Figur in DS9. Ja, da können wir uns drauf einigen. Okay. Nochmal zurück zu Picard.
Seven of Nines Auftritt oder ihre Rolle darin.
Seven of Nine für mich, ja, grandios halt. Also vor allem, was ich so schön fand, im Gegensatz zu, obwohl eigentlich auch nicht. Aber also ich habe so die Hoffnung, dass Seven of Nine uns auch erhalten oder Annika Hansen uns auch erhalten bleiben wird in der Picard-Serie. Das habe ich bei einigen anderen, die schon eher Cameos waren, also Deanna Troi zum Beispiel, befürchte ich, die werden wir vielleicht nochmal als Cameo sehen, aber sind halt mal aufgetaucht und Riker eigentlich auch, gell?
Ja, Riker wurde zum Beispiel in der Folge, in der er drin ist, das hat er erst in der Folge davor, die er Regie geführt hat, hat er erst erfahren, dass er in der nächsten auftauchen soll.
Geil.
Das haben die so, also sie hatten so die grobe Timeline geschrieben und sie wussten so ungefähr, was passieren muss und er braucht dann irgendwen, der ihm hilft, wo er Zuflucht finden kann und so weiter. Also sie hatten so diese sozusagen die Kernfragmente der Geschichte da auf dem Skript stehen, aber wen er jetzt da trifft, der ihm helfen kann, das war nur noch so ein bisschen unklar, also das schreiben wir dann noch bis nächste Woche, so nach dem Motto. Dann hat Jonathan Frakes Regie geführt bei der Folge davor und da haben sich zum ersten Mal am Set seit langer Zeit quasi im Star Trek Kontext Patrick Stewart und Jonathan Frakes wieder getroffen. Und als die Autoren das gesehen haben, so ist die Legende, die uns jetzt erzählt wird, wie gut die Stimmung dann am Set wird, wenn die beiden zusammenarbeiten, da hat man dann gesagt, fährt er zu Maison Riker und dann machen sie da was, dann passt das.
Man könnte jetzt meinen, dass du jetzt was gespoilert hättest, hast du aber gar nicht richtig, denn das ist ein bisschen ein Problem. Eine Folge fängt an, die Folge, von der du gerade sprachst, wo er flüchten muss vor irgendwen. Und selbst wenn du den Anfang überspringst, siehst du noch Special Guest Star Jonathan Frakes. Und du weißt, okay, ich weiß, wer in dieser Folge auftauchen wird. Und man ist dadurch gespoilert. Gell? Und als er dann eben da zu diesem Planeten flüchtet, weiß man genau, okay, zu wem wird er da wohl flüchten? Bisher ist Riker noch nicht aufgetaucht, er stand im Vorspann, wird er wohl auftauchen. Ne?
Na gut, das ist aber immer so.
Außer wenn man den Schauspielernamen nicht kennt.
Ja, gut, wenn du Jonathan Frakes nicht kennst, okay.
Ja, also das ist aber immer so. Ich meine, das war in die X-Pans stand dann auch immer Special Guest Appearance Thomas Jane, dann wusstest du, okay, Miller taucht wieder auf. Wenn du den Vorspann guckst und da stehen die Schauspielernamen drin, dann ist es halt so. Troi, gebe ich dir recht, dass das sah nach einem echt nach einem Cameo aus und ich würde auch hoffen, dass es dabei bleibt, weil das ist echt nicht sehr überzeugend. Ich fand es schrecklich, was sie da gemacht hat. Also so.
Und das. Und You, muss ich sagen, obwohl ich es toll fand und ich habe ihn auch gleich erkannt und habe mich auch gefreut, aber war halt auch eigentlich ein bisschen größerer Cameo, gell?
Ja, war ja auch im Original eine bei den Fans liebgewonnene Figur, die aber natürlich
klar war nur eine Folge, klar.
TNG auch irgendwie eine totale Nebenfigur war. Und insofern toll, dass er nochmal da war. Umfang der
aber
Rolle.
Das wäre doch cool gewesen, den, weißt du, jemanden, den man nur eingeführt hat in TNG, jetzt als richtige Figur auszubauen. Das wäre doch cool gewesen.
Ja, aber er doppelt ja von dem, was er
mit
ist.
Seven, klar.
Er doppelt mit Seven und er doppelt mit Picard. Dass die beiden sich jetzt begegnen als so zwei zentrale Hauptfiguren der alten Serien mit einem geteilten Schicksal, dass sie nie miteinander besprechen konnten. Und da gibt's ja auch durchaus eine Szene, die das zwar nur ganz kurz verhandelt, aber die ich total toll finde.
Total toll, ja.
Und dann hast du Hugh noch daneben, der im Grunde jetzt noch so der Dritte, der das auch hat, aber den begegnet sich dann auch mal mit Picard. Und das ist auch schön, dass die sich noch mal sehen, aber im Endeffekt braucht es die Figuren nicht für das weitere Erzählen dieser Geschichte.
Natürlich.
Und die beste Szene der gesamten Staffel, was würdest du sagen?
Warte mal, ich wollte kurz sagen, in Voyager gab es aber auch Egep und die anderen Ex-Borg noch, gell? Das ist so, warum nicht mehrere Ex-Borg auf dem Schiff haben? Also, finde ich nicht verkehrt. Die beste Folge.
Ja, Egep war ja drin.
Ich meine, in Voyager.
Ja, stimmt, ist auch in Picard, ja.
Stimmt,
kurz,
recht, ja.
Kurz und
ja, stimmt,
nicht sehr erfreulich, aber er ist drin.
Nee, ich meinte, ja, du hast recht, aber deswegen wollte ich gar nicht drüber reden. Ich meinte jetzt grundsätzlich an Bord, ja, weil du sagtest, es braucht You nicht, weil es gibt die Figur ja schon durch Picard und durch Seven. Stimmt, das vergisst man immer, dass Picard ja auch ein Ex-Borg ist. Picard ist ja eigentlich nichts anderes als Seven of Nine, ne? Wenn man so will.
Ja.
Nicht viel anders jedenfalls. Beste Folge fällt mir total schwer, beziehungsweise kann ich überhaupt nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist für mich eine Story. Also es ist so, das ist
ich
eine Folge.
Ich wollte auch auf beste Szene hinaus, nicht beste Folge.
Ach, beste Szene. Ja gut, in der letzten Folge, die ist schon sehr berührend, muss man schon sagen. Da sage ich jetzt nicht mehr zu, aber sie ist berührend. Und sonst, alle Folgen mit Seven.
Ich würde auch sagen, die beste Szene, ohne jetzt auf die Details einzugehen, letzte Folge Seven und Rios mit der Flasche in der Hand. Beste Szene.
Oh nee, das haben wir.
Das fand ich toll.
Die letzte Einstellung der Serie, das hat mir gut gefallen.
Ah, das war Fanservice.
Meinst du?
Ja,
und die noch schlimmer war Fanservice?
Nee, da waren
ja, so ein paar. Die Serie ist so krass Fanservice, aber gut
ja,
gemacht.
Aber,
das ist doch
aber
schön.
Wieder,
also spricht
ja,
das überhaupt nicht schlimm.
Nee, würde ich auch nicht.
Ich finde, ist da viel Fanservice drin, aber es gibt ganz viele Stellen, da könnte fast so ein Fähnchen von der Seite reinkommen, wo drauf steht Fanservice und es wedelt dann so.
Ja, genau. Diese Szene ist wirklich nur Fanservice, nichts anderes.
Die haben wir nur dafür reingeschrieben. Da zählen so genau. ein paar Riker-Szenen im späteren Teil.
Total,
ich will jetzt
alle Riker. Alle Riker-Szenen.
Ja, ich finde, die wo zum ersten Mal auftaucht, das geht noch. Das ist irgendwie Fanservice, aber das geht noch. Aber hinten raus, der letzte Auftritt, ohne es jetzt vorweg
ja, ja, ja.
Das ist, da habe ich gedacht, krass, nein, das ist so dick aufgetragen, es tut mir
voll
fast
geil.
Weh.
Nee, das fand ich super, da hatte ich fast Tränen in den Augen.
Nee, das fand ich zu dick.
Da hatte ich Tränen in den Augen.
Da finde ich wird Fanservice anstrengend. Und auch die ganze Text, den man ihm da geschrieben hat, das war so dick aufgetragen. Ah.
Das war so super.
Ich sehe schon, ich kann mich noch auf ein bisschen was freuen.
Ja, unbedingt. Das war so gut.
Gut, dann mach mal hier weiter, ich muss heute Abend noch eine Folge gucken.
Warte mal, ich will noch eine Sache, die mich gestört hat, die für mich ein bisschen Discovery-esque war, nämlich, warum muss es denn wieder um die Vernichtung von der ganzen Scheißgalaxie gehen?
Ja, aber zum Glück erst spät.
Ach, zum Glück ganz, ganz spät, aber trotzdem, das ist doch nicht nötig, ja? Ist denn eine Story von einer Science-Fiction-Staffel erst dann eine Story, wenn es um die Vernichtung der Scheißgalaxie geht? Also, ich verstehe das nicht. Früher hat es auch gereicht, wenn es darum ging, ob Data ein Mensch ist oder ob Data Menschenrechte zugestanden werden oder nicht. Oder dass Tasha Yar stirbt. Oder dass, ich habe keine Ahnung, ja, alles Mögliche. Oder dass Miles O'Brien wieder irgendwo aus irgendeinem Folterknast rausgeholt werden muss. Oder Kim, ja, entsprechendes. Warum ist es heute immer erst eine Story, wenn alles explodiert oder fast explodiert und die werden es schon noch irgendwie schaffen, gell? Ich meine, das nimmt ja auch Spannung, gell? Bei Tasha Yar war halt wirklich tot dann. Das wäre halt hier nicht gegangen, ja? Wenn hier die Story böse ausgegangen wäre, dann wäre halt eine zweite Staffel nicht möglich gewesen. Ich verstehe das nicht. Was soll denn das?
Tja, das ist wahrscheinlich ist Michael Bay, ergreifen. Alex Kurtzman, ne?
Ja, klar.
Alex Kurtzman ist auch hier wieder Executive Producer und geschrieben hat das meiste, wie heißt er? Michael Chabon und Akiva Goldsman. Die sind bei, also zumindest Chabon hat, glaube ich, bei Discovery nicht mitgeschrieben und das tut der Sache hier offensichtlich gut. Und es hat sich wohl auch Patrick Stewart ziemlich intensiv eingemischt, wird ja auch als Executive Producer mitgelistet. Und hat so relativ klar umrissen schon vor der Serie quasi seine Zusage an gewisse Sachen gehängt und gesagt, was er alles machen will und was er auch lassen möchte.
Ja, und ich glaube, das ist ziemlich, also ohne das genau zu wissen, ist es wahrscheinlich das, was wir auch schätzen an der Serie, nämlich, dass sie eben Charakteraufbau hat, dass sie dialoglastiger ist.
Exakt.
Und dass es auch um Werte geht und nicht nur um Knallbumm.
Ja, genau. Das, was ich vorhin meinte mit dem wenig Geschieße in den ersten drei Folgen, was ich total zu schätzen wusste, als es losging. Und klar, am Ende knallt es ein bisschen. Kann es ja auch, soll es ja auch. Ist ja völlig in Ordnung.
Ja, aber, war okay. Ich nichts dagegen.
Die Tatsache, dass es dann wieder um die gesamte Galaxis geht, das ist halt so, das muss halt irgendwie heutzutage scheinbar irgendwie sein. Und ich bin da voll auf deiner Seite. Also wenn, man kann auch einfach Geschichten über Vertreibung und was da alles drin steckte und erzählen und ist am Ende ein bisschen höher aufhängen, um die Rechte der Künstlichen und so weiter, aber ja, ich muss da nicht die ganze Galaxis zu vernichten drohen mit allen, die da drin sind und allen Organics und allem. Das macht die Stakes für diesen Moment nicht höher. Es ist halt nur wieder jetzt vernichten wir mal wieder alles. Und er
genau.
Kann die Welt.
Und was erzählen sie dann in der zweiten Staffel, gell? Also, nee.
Ja, die Welt wird wieder untergehen. Das wird nur wieder völlig aus einer anderen Richtung kommen. Ist, ja, also.
Genau, und in der zweiten Staffel wird es mich dann vielleicht schon ärgern. Und das ist dann schade. Mal gucken.
Naja, gut.
Sehr schön. Also insgesamt liebe ich das. Das ist super. Also, das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber muss sein.
Ja. Sehr schön, das freut mich. Ich hatte die Befürchtung, dass du jetzt hier
das hassen nicht, würde.
Dass du den großen Hassdeckel aufmachst und dann nur noch loskotzt.
Ja, klar, weil da natürlich, und das hast du ja auch schon gemerkt beim Schauen, Aspekte drin sind, die ich halt üblicherweise hasse, ja. Aber zum Glück ist meine Liebe groß genug zu diesen Charakteren.
Sehr schön.
Und es ist auch vieles richtig gemacht, keine Frage. Und ich habe auch schon Tränen in den Augen gehabt, an mehreren Stellen. Und auch wenn das Ende ein bisschen vorhersehbar zum Teil ist, ist egal, es ist schön. Es ist wirklich schön.
Okay, Stefan, wirst du das weitergucken?
Ich gucke auf jeden Fall weiter, ja.
Muss. Ja.
Okay, make it so.
Nee, also gefällt mir auch echt gut. Lässt sich gut schauen, auch nicht mit den 100% fundierten Kenntnissen, wie ihr das habt. Ja.
Gut. Dann machen wir dann
Punkte?
Ja.
Der Christoph hat. Hast du vorhin Punkte gegeben?
Hab ich nicht. Nee, ich habe keine gegeben. Nee, habe ich nicht. Fällt mir echt schwer, wie ich schon angedeutet habe. Ich würde jetzt sagen, obwohl ich sie liebe, nur 8,5 Punkte.
Okay, dann gebe ich 9 und bin ich drüber und dann passt das.
Ich bin auch bei 8,5, 8. So schön ein bisschen in diese Welt wieder eintauchen. Das gefällt mir schon gut.
Auch wenn ich mich der Jedi sehr irritiert. Also wenn der im Hintergrund rumsteht, dann denke ich mir so, ja, Obi-Wan, geh weg.
Ich sehe da wirklich irgendwie eher hier Orlando Bloom mit langen
Haaren. Ja, ich auch. Total, total. Der natürlich auch genauso schlecht reinpasst. Ja.
Pfeil und Bogen auspacken. Gleich.
Ja. Sehr schön. Der Christoph hat eben schon mit Wermut angefangen. Das führt uns ja direkt zur Droge der Wahl. Hat einer von euch Wermut dabei?
Nein.
Ach je, was ist denn hier los? Ich auch nicht.
Brooklyn Lager. Ja, Bier.
Bei mir gibt's der alte Hochstädter, Schoppepetze. Ich trinke Apfelwein.
Bei so unterkalorisches, unteralkoholisches.
Ich hoffe, du machst das alles wieder gut.
Corona-Zeiten, man muss vorsichtig sein.
Ach. Das war noch offen vom Abendessen. Will nicht in die Versuchung kommen, morgen mir das zum Mittagessen zu meinem Handkäse zum. Obwohl, das wäre echt eine gute Idee, oder? Schönen Apfelwein zum Mittagessen, während man arbeitet. Super. Ja, was
Hochstädter trinkst du, Christoph? War das, gell? Hm? Hochstädter und der Bob trinkt Bier, gell? Diesmal schreibe ich es auf, damit ich es nicht wieder vergesse.
Du kannst ja fragen, wir merken uns das ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es vergesse, ist diesmal auch nicht ganz so hoch wie letztes Mal. Ich habe die letzte Folge noch nicht gehört. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie hören werde, weil es mir furchtbar peinlich ist und Ich war noch nie so betrunken während der Aufnahme wie letztes Mal. Ich bin nicht sicher, wie ich jetzt, wenn man das gehört hat, am Ende muss ich brutal gelallt haben. Also wahrscheinlich habe ich überhaupt nicht mehr artikuliert, nehme ich an. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Also ich habe so hart getrunken letztens, dass ich mich erbrechen musste danach. Das war richtig massiv. Mein Sohn hat es zum ersten Mal mitbekommen, war ziemlich erschrocken. Es war richtig furchtbar. Ich war richtig dicht. Und ich stand auch nicht mehr. Also es war schlimm. Und deswegen hatte ich die ganze Woche keine Lust auf Alkohol, aber wirklich überhaupt keine Lust und trinke heute Traubensaft-Schorle.
Ich mag noch keinen Alkohol. Am nächsten dran am Wermut noch.
Genau, und zwar trinke ich Traubensaft-Schorle. Mein Kollege, der mit mir im Zimmer sitzt, der hänselt mich dafür immer. Schorle bedeutet bei mir mit Leitungswasser. Also es schorlt nicht so wahnsinnig. Ja,
stimmt, das bei dir immer. Das verstehe ich auch gar nicht.
Also verdünnten Traubensaft trinken.
Verdünnten Traubensaft. Ja, also das habe ich gemacht irgendwie in die Fahrradflasche oder so. Da kann man das gut machen, finde ich. Aber doch nicht in so ein Glas, wo es dann so ein bisschen, also es macht ja den Mund auch aufregend und so.
Ja, ich finde immer Sprudelwasser. Was man immer ignoriert ist, dass Sprudelwasser ja nicht nur sprudelt, sondern das Sprudelnde ist ja die Übersättigung mit einer Säure, Kohlensäure nämlich, was ja dazu führt, dass auch das Wasser sauer schmeckt. Und es verändert halt komplett den Geschmack des Wassers und damit auch den Geschmack des Getränks dann. Also ich mag diesen sauren Geschmack einfach nicht. Die Leute, die immer sagen so, ja, hat überhaupt kein Sprudel mehr. So, war Medium und ist schon abgestanden. Ja, ist aber immer noch sauer. Ja, also ist halt nicht Leitungswasser. Verdammt, ich will Leitungswasser trinken. Ich mag diesen weichen, samtigen Geschmack von Leitungswasser.
Ich bin da grundsätzlich sehr, sehr bei dir. Alles, was du über Wasser gesagt hast, unterschreibe ich voll und ganz. Aber in eine Schorle gehört trotzdem Blubber rein.
Kannst du nicht dein Leitungswasser auf... Ach nee, da kommt auch die Säure rein, ja.
Ja, da ist die Säure drin, das will ich ja nicht.
Naja, wenn das mit
vielleicht ein bisschen haben wir Zucker, auch einfach ein Leitungswasser, was sehr gut schmeckt.
Das mit Zuckersirup ein bisschen balancierst?
Ja, balancieren mit Zuckersirup, gute Idee.
Du könntest auch einfach Zuckersirup fissen.
Lecker.
den Soda-Stream möchte ich nicht sauber machen müssen. Dann.
Lecker. Können wir machen, ja?
Ja.
Nee, also ich trinke hier schöne Schorle mit weißem Traubensaft.
Ah.
Fantastisch.
Weißt du, wer auch Schorle trinkt?
Nee.
Der Bob, wenn er Star Trek 10 guckt. Na, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung machen soll.
Der Bob hat eine Vorbereitung war deine Nemesis.
Oh, ja.
Bessere Überleitung, oder?
Ja.
Bob, du hast Star Trek geschaut.
Als Vorbereitung.
Ich hab mal als Vorbereitung Star Trek geschaut und zwar gab es irgendwie, an mir ist so ein Tweet vorbeigeflogen, noch bevor Picard losging vor einigen Wochen, vor 10 Wochen vermutlich. Und da stand drin so, wenn man sich auf Star Trek Picard gut vorbereiten will, dann muss man schauen. Und dann waren da so drei TNG-Folgen gelistet. Measure of a Man und noch zwei weitere, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Alles so Data-Folgen und was für Rechte hat Data als Mensch. Also die eine Folge, wo er irgendwie, wo es um die Menschenrechte von Data geht, die zweite Folge ist
haben wir schon angedeutet, ja.
Wo er ein Kind hat, ein Kind erschafft.
Mhm.
Und
oh, die ist auch toll, da habe ich auch so geweint. Wow.
Ja, die dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann eben das dritte, was dann noch empfohlen wurde, was man sehen soll vorher, ist Star Trek Nemesis, also der letzte Teil der Kinofilmreihe, bevor es dann in die J.J. Abrams Reboot Kirk-Sachen ging, also der letzte Auftritt, ja, ja, der TNG-Crew auf der großen Leinwand oder überhaupt auf irgendeiner Leinwand, bevor es jetzt eben Picard gab. Und ja, das ist sozusagen relevantes Wissen für die Picard-Serie, wenn du so willst, weil da das ist die Folge, in der Data umkommt. Und, oder Folge ist das falsche Wort, der Film. Story ist ja nicht weiter komplex, leider. Der Film ist auch nicht so wahnsinnig gut.
Ist das diese Remulane-Geschichte?
Ja, genau, Remulade. ja, kurze Story ist im Wesentlichen irgendwie auf Romulus, hat es irgendwie eine Machtübernahme gegeben, der ganze Senat ist getötet worden und offensichtlich steckt dort ein Remaner dahinter. Das sind so die Arbeitssklaven der Romulaner, die normalerweise in dieser Gesellschaft eigentlich nie irgendwas werden. Und ja,
es gibt diesen dunklen Mond Remus, genau, wo die irgendwie vor sich hin vegetieren und die irgendwann halt sagen, wir wollen keine Sklaven mehr sein, wir schlagen euch alle tot.
Genau, und die Frage ist, wie kommt der dazu, überhaupt in diese Position zu kommen, so viel Macht zu haben? Und
sollen wir spoilern? Das ist so absurd.
Ja, können wir ruhig machen, weil das Ding ist ja auch irgendwie 10 Jahre alt. Ne, reicht nicht, 18 Jahre
ist alt. Ach, das ist 20 Jahre alt, ja, genau.
Ja, 2002. Und ja, also es ist ein Klon, der aus Picards DNA hergestellt wurde.
Das ist
und
so absurd.
Ist gar kein echter Remaner in dem Sinne. Und Picard trifft dann nun sozusagen auf seinen jüngeren Klon.
Ich meine, und als wäre diese Geschichte nicht in gewisser Weise geklaut von Next Generation, sogar auch bei den Romulanern, durch Tasha Yar und Sela. Mhm. Das gab's ja schon mal. Jetzt haben sie es einfach nochmal gemacht. Und nicht besser, im Gegenteil.
Ja, oder fällt mir gerade die Schwester von Narek, wir haben Narek überhaupt nicht erwähnt und seine Schwester, Sexy Hexy.
Aber jedenfalls so ein bisschen irgendwie liederlich, nee, so ich fand ihn sehr unattraktiv. So,
egal.
Der wirkt immer so ein bisschen dreckig. Naja, egal.
Ja, es stimmt, ja. Ein bisschen dreckig wirkte der immer, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, das sollte
aber nicht,
cool
nicht
sein.
Gut dreckig, ja, nicht so wie der Captain von dem Schiff, der Rio, wie auch immer. Der wirkt ja immer so ein bisschen schmuddelig.
Als hätte er Öl wirkt immer jetzt
so,
noch.
Ja, genau. Und der Narek wirkt immer so ein bisschen nee, war nicht mein Fall. Egal, gut, komm, zurück zu Dings, zu Nemesis.
Ja, genau. Naja, und jedenfalls Nemesis am Schluss muss natürlich dieser Typ da besiegt werden und die Romulaner sind dann im Endeffekt ganz dankbar. Picard, das ist so ein bisschen sozusagen die angedeuteten Grundlagen für das, was dann später kommt. Also deshalb wird es quasi, tut es nicht verkehrt, wenn man den noch guckt, bevor man mit Picard beginnt, weil man dann auch nochmal weiß, wer war jetzt before und was war mit Data los und so weiter, weil das sind ja alle.
Ja, Themen. Das genau, dafür lohnt es natürlich, gell? Genau. Also für den Tod von Data ist natürlich ja.
Genau, weil damit wirst du ja direkt konfrontiert in Picard und ja. Wenn du das nicht mehr weißt, warum das so ist und warum das so war.
Warum Data nicht mehr dabei ist und so, das ist klar.
Genau, und wer, genau, und was ist before und wieso liegt er da in der Schublade rum, was man ja schon im Trailer gesehen hat. Genau, das sind dann so die Grundlagen, die man sich da nochmal drauf schaffen kann und dafür, ja, ich will jetzt nicht sagen, lohnt es sich, aber für so ein, ich hatte ihn ja schon mal gesehen, aber ich hatte ihn wahrscheinlich völlig zu Recht ziemlich gut verdrängt und habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt und er war tatsächlich so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber hey, das musste ich mir dann nochmal drauf schaffen.
Das ist halt. Ja, er ist nicht gut, aber er ist immer noch besser als Discovery.
Er hat halt dieses Problem, was viele von den Star Trek Kinofilmen, zumindest von den TNG Kinofilmen haben, dass plötzlich durch das höhere Budget der Gedanke da ist, wir müssen jetzt alles auf 11 drehen und dann so riesen Actionplots und riesen Schlachten und so ein Scheiß reingeschrieben werden in die Drehbücher.
Eigene Konzept nicht mehr verstehen
und
plötzlich.
Die das eigene Konzept komplett über den Haufen werfen und dann kommen da Filme raus, die oft sehr, sehr halbgar sind. Und die Crew hat diesen Film auch gehasst. Ich habe so ein bisschen Trivia gelesen. Die haben auch einen fiesen Spitznamen irgendwie oder irgendwie fieses Gerede über den Director gemacht, der auch selber gesagt hat, dass er von Trek überhaupt keine Ahnung hat und auch keine Bock drauf, so nach dem Motto. ja, und dumme Idee, das siehst du dem Film auch leider komplett an. Es sind auch viele Figuren drin, die einfach total unterverwendet sind. Also irgendwie, manche haben einfach gar nichts zu tun. Worf zum Beispiel macht fast nichts. Mhm. Und ja, also der ganze Film ist sehr, sehr inkongruentes Getue da. Aber es sind halt so ein paar Plotpoints drin, die man vielleicht sich nochmal vergegenwärtigen möchte. Ja. Und Patrick Stewart hat damals, glaube ich, für den Film mehr Geld bekommen als für die gesamten TNG-Staffeln zusammen.
Oh Gott.
Also für den hat es sich gelohnt.
Also ich finde, die wirklichen Perlen des Next Generation-Universums, das sind die Doppelfolgen. Die sind alle viel stärker als jeder Film, finde ich.
Ja, bin ich dabei. Ja.
Gibt ja gar nicht so viele, vielleicht 3 oder so, oder 4 höchstens.
Ja, reicht aber.
Okay, aber kann man nochmal gucken.
Ja, also vor allen Dingen, also du jetzt, würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, weil du hast ja schon angefangen mit Picard. Aber wenn wir jetzt Hörer haben, die nach der PK-Besprechung jetzt also, sagen, okay, da steige ich dann vielleicht ein, jetzt wo ich es durchbingen kann, dann würde ich sagen, kann man nochmal vorher schauen.
Nee, okay. Stefan, wenn du noch was schauen willst aus dem Universum, dann schau Voyager, aber erst ab der Staffel, wo Seven of Nine dabei ist.
Ach, 7 Staffeln mit je 26 Folgen, das reißt man doch schnell weg.
Ich schon.
Habe ich gar keine Lust zu. Wir hatten ja letzte Woche, also entweder in der Vorsprechung oder in der Sendung, ich war nicht so hart betrunken, aber ich weiß es auch nicht mehr, kurz besprochen, dass wir den Film Der Schacht uns nicht trauen anzusehen, aber vielleicht dann doch irgendwie motiviert sind oder so. Naja, also Bob und ich, wir haben uns nicht getraut, aber der Christoph hat sich getraut, schon vor anderthalb Wochen oder so den Film Der Schacht auf Netflix zu schauen. Und wie war's denn?
Christoph ist nach der Folge betrunken in einen Schacht gefallen.
Sehr gut. Gute Überleitung. Der Schacht ist ein etwas älterer Film schon. Der ist aber jetzt neu auf Netflix gerade. Ich glaube, der ist von 2018. Ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich meine, so ist es. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo er herkommt. Entweder aus Spanien oder aus Portugal. Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Er heißt auf Englisch The Platform, nicht Der Schacht, was mich erstmal irritiert hat und dann habe ich es aber verstanden, weil beide Namen sehr passend sind. Im weitesten Sinne ist es ein Horrorfilm, eigentlich aber nicht. Eigentlich ist es eher eine Parabel auf unsere Welt, auf den Neo. Ist das Neokolonialismus, was gerade herrscht? Ich weiß es nicht. Ich nenne es jetzt mal so. Auf den Turbokapitalismus vielleicht auch. Das Setting ist folgendes. Es handelt von einem Gefängnis, das in Form eines Schachtes, also es ist ein vertikales Gefängnis, wo immer ein Zimmer über dem anderen ist. Und jedes Zimmer ist eingerichtet, oder jede Zelle, für 2 Personen jeweils, ist im Endeffekt praktisch nicht eingerichtet. Also da hängt ein Klo und ein Waschbecken an der Wand und uns sind 2 Betten an gegenüberliegenden Wänden und schön brutalistisch Betonwände und Betondecken. Und in der Mitte des Raums ist ein Loch, ein quadratisches oder ein rechteckiges, glaube ich, ich weiß nicht genau, ein Loch im Boden, so von der Breite etwa, würde ich jetzt schätzen, vielleicht so 3x3 Meter oder 3x4 Meter, sowas in dem Dreh. Ah, oder ein bisschen größer vielleicht auch. Und so dass praktisch jeder Raum eher so eine, nur so ein Rahmen ist. Gell? Also die gehen immer um so ein Loch rum. Und haben da auch nur so begrenzten Platz, was es so ein bisschen klaustrophobisch macht, weil die könnten ja da in die Tiefe stürzen. Und die schauen da in die Räume, die unter ihnen sind. Also die schauen in den Raum direkt unter sich.
Aber kann man da nicht theoretisch
runterschwingen? Doch, kann man. Ist man halt tot dann, ja?
Nee, ich meine, so rüberschwingend, also dann unten.
In den nächsten Raum, meinst du?
Ja.
Sie sagen einmal, das wären so etwa 4 bis 5 Meter. Also kann man schon machen, aber
okay.
Ja. Die Frage ist auch, wie schlau das ist. Denn jetzt kommt der Clou. In regelmäßigen Abständen, also einmal am Tag, kommt von oben eine Plattform, senkt sich eine Plattform, die ist nicht aufgehängt, sondern die schwebt. Ja? Also da schwebt eine Betonplattform, die genau in diese Aussparung passt. Und
wie so ein
die
Fahrstuhl.
Schwebt nach unten, wie so ein Fahrstuhl, genau. Und die ist beladen mit Speisen. Und zwar, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ja, ich bringe ihn bewusst. Bevor die eingeliefert oder eingeknastet werden, müssen die sagen, was ihr Lieblingsessen ist. Und dieses Lieblingsessen wird auf diesen Tisch gestellt. Also es wird auch manchmal gezeigt, da gibt es dann so eine Küche mit so ganz hochdekorierten Köchen, die da diese ganzen Speisen produzieren und auf diesen Tisch stellen oder auf diese Plattform stellen. Und die ist also über und über mit diesen ganzen Speisen belegt und hält dann auf jedem Stockwerk für eine kurze Zeit, irgendwie so 3 Minuten oder sowas. Und fährt dann wieder weiter nach unten. Und man kann in der Zeit essen, was man will. Und wie das halt so ist in unserem Kapitalismus, essen wir halt mehr, als wir müssten. Wir konsumieren mehr, als wir müssten, was dazu führt, dass, also ich spreche jetzt parabolisierend natürlich, was dazu führt, dass es auf anderen Teilen der Welt eben nichts mehr übrig bleibt, gell? Dass da eben zu wenig ist. Oder eben gar nichts mehr ist. Und so ist es eben hier auch. Unser Protagonist wacht, als er das erste Mal erwacht, irgendwo, ich glaube im 70. Stock oder sowas auf.
Von oben oder unten?
Es wird immer von oben gezählt. Die wissen auch also nicht, wie viel Stockwerke es gibt nach unten. Es ist, könnte arschweit unten sein. Es stellt sich relativ schnell raus, dass es arschweit oben ist. Und er hat dann so einen alten Mann bei ihm in der Zelle, der ihn so ein bisschen darauf vorbereitet, was jetzt gerade abgeht und wie das hier so läuft. Und es kommt dann eben irgendwann diese Plattform, die völlig verwüstet ist und er ekelt sich total davon zu essen. Nach ein paar Tagen isst er dann natürlich auch davon. Und der mit seinen Zellengenossen, der isst halt wie ein Schwein und spuckt noch ins Essen am Ende, ja, damit die unter ihm halt es halt schlechter haben als er, gell? Und erklärt ihnen das auch, ja, das machen die von oben auch, deswegen machen wir das auch nach unten, ja. Und der Clou ist der, dass man da einen Monat durchhalten muss in dieser Zelle und dann wird man in eine andere Zelle verlegt, aber man weiß nicht in welche. Also es kann ganz oben sein, es kann aber auch ganz unten sein. Und er, also dieser alte Mann, ist halt in seinem 6. Monat oder in seinem 5. Monat, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 5. Monat, und muss ein halbes Jahr absitzen und er war eben schon auf, ich glaube, irgendwo 180 oder so, aber er war auch schon oben in Nummer 6 und so und ja, also er hat schon alles miterlebt und unten hat er eben gesagt, kriegt man gar nicht, also kommt gar nichts mehr an, da muss man halt sehen, wie man überlebt, ja, also da ist dann das Thema, frisst man seinen Zellenkumpan zum Beispiel, gell? Und da wird's dann ein Horrorfilm. ja. Das ist so das Grundsetting. Und unser Protagonist versucht sich halt einerseits da durchzuschlagen und andererseits versucht er aber auch seine Mitgefangenen dazu zu bewegen, dieses System zu stürzen oder irgendwie zum Umdenken im System zu sorgen, weil er eben mitkriegt oder mit der Zeit eben merkt, dass es eigentlich für alle reichen müsste. Dass die unten nicht verhungern müssten, aber die verhungern regelmäßig. wenn einfach jeder sich das Essen rationieren würde. Und es ist nicht so, dass es unendlich viel gibt. Also es ist jetzt, der sagt, was sein Lieblingsessen ist und das nennt er eine Spezialität. Und er sieht dann, wie die auf den Tisch gelegt und es ist sehr wenig. Ja? Also es ist nicht so, dass er davon satt werden würde. Es ist so ein Amuse-Gueule im Endeffekt. Aber trotzdem ist er der Meinung, dass es für jeden reichen müsste. So wie eben auch es auch in unserer Welt sein müsste. Ja? Man müsste meinen, wir hätten genug Nahrung für alle. Haben wir aber nicht. Oder sie kommt eben nicht an überall. Und so ist es da eben auch. Und er versucht, das zu ändern. Und ja, ob er das schafft oder nicht, ist die Frage. Ja.
Interessantes Setting. Ich möchte gerade zwei Informationen kurz beisteuern. Es ist ein 2019er Film. Der ist erst am Ende 2019 rausgekommen in Spanien. Mhm. Und der spanische Titel ist El Hoyo, was übersetzt so viel wie das Loch heißt.
Naja, okay.
Also das mit der Plattform.
Also wieder was anderes.
Ist aus dem Englischen. Naja, also El Hoyo kann man wohl auch mit Schacht übersetzen. Aber im Wesentlichen wird es als Loch übersetzt.
Er ist sehr anders als, also er ist halt total unamerikanisch, gell? Er ist sehr langsam erzählt, überhaupt nicht so schockermäßig, sondern eher so dystopisch, düster. Ja, er regt einfach zum Nachdenken an. Aber er fesselt ungemein. Also ich habe ihn angefangen, ziemlich spät. Ich hatte vorher Spencer geschaut und habe danach eben, und es war schon spät, also ich glaube, ich habe Spencer erst um 9 oder so angefangen. Oder um 10 hast du angefangen, ich weiß nicht. Also und ich habe den Schacht echt spät und ich habe dann bis 2:30 fertig geschaut. Also er fesselt doch sehr. Und also mir macht es nichts, normalerweise Filme zu unterbrechen und am nächsten Tag weiterzuschauen, ist kein Problem. Aber den habe ich wirklich in einem Rutsch durchgeschaut und es ist wirklich eine gute Parabel, finde ich.
Okay.
Er hat schon auch ein bisschen Horrorelemente, ne? Also kommt schon vor.
Mir hast trotzdem irgendwie nicht große Lust drauf gemacht, möchte
also ich mal sagen. Feel Good Movie also, ist es nicht.
Also mir schon. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn anschaue, aber ich finde das Konzept spannend und habe jetzt die ganze Zeit die Bilder hin und her geklickt und ich überlege ihn anzuschauen.
Ziemlich wenig Autoverfolgungsjagden.
Und dir entgegen.
Genau. Auch Explosionen. Und ziemlich langsam, aber dafür Blut. Also finde ich super. Blut und ziemlich dreckige Leute, die sich nicht waschen. Perfekt.
Das ist doch hier. Und dann noch ein bisschen Leder und dann bist du doch in deinem Element.
Ja, genau. Und ein Schwert kommt auch vor.
Ja, super.
Ich will gar nicht wissen, wo die das Schwert her haben im Knast.
Nee, die dürfen, das kann ich noch sagen, jeder darf sich, darf einen Gegenstand mitnehmen, darf sich etwas auswählen, was er mitnimmt. Und er hat ein Buch mitgenommen. Und er wird dafür natürlich von allen so völlig verlacht, so, bist der Idiot, der ein Buch mitgenommen hat. Und die anderen nehmen halt so ein großes Messer und ein Schwert und weißt du, toll, alle möglichen Sachen, ja. Ja, und er hat halt so ziemlich das Nutzloseste, was man mitnehmen kann, mitgenommen. Aber eben Kultur, gell? Ja, er versucht ja auch Kultur wieder einzuführen. In irgendeiner Weise.
Naja, okay. Also ich gucke ihn nicht, der Bob vielleicht und dann kann er ja nächste Woche oder
ja, für den Bob sagen, ist das schon was.
Wie er ihn fand. Würde das nicht als Geschichte auch für einen Kurzfilm reichen, wenn man das knackiger erzählt?
Ja, das kann durchaus. Es ist eigentlich ein Kurzfilm-Setting, aber er kriegt halt eine ganz schöne Dichte dadurch, dass er so lang ist und eben so langsam erzählt. Also man fühlt sich halt mitgefangen so ein bisschen. Und das, wenn man da nach 20 Minuten wieder raus ist, dann hätte es diesen Effekt nicht so stark. Dann wäre nur dieses, dann könnte man stärker distanziert über dieses Setting reden. Aber wenn du dem 1,5 Stunden oder vielleicht sogar ein bisschen länger ausgesetzt bist, dann merkst du so richtig so, oh scheiße, die haben mich echt in diesen Schacht gesperrt. Und also, ja, ist ein bisschen mehr einfach.
Ja, nee, das ist dann verständlich.
Also ich gebe dem 8 Punkte.
Wow.
Ja, ich fand es echt gut.
Fast so gut wie Picard. Zum Glück ist das nicht so vergleichbar.
Nee, nicht so ganz. Also wenn Seven of Nine vorgekommen wäre, hätte ich 9 gegeben.
Okay. Gut, was die da gemacht? Naja.
Was ich noch anmerken wollte, einer unserer Hörer, von dem vermute ich ja, dass er seine Tochter nach Seven of Nine benannt hat. Die heißt Annika. Annika heißt die. Das ist nämlich mein Schwibschwager. Und ich habe ja meinen Sohn nach Jean-Luc Picard benannt. Also mein Sohn heißt ja Lucius Johannes, was auf Französisch Luc Jean heißt. Er hat seine Tochter Annika genannt. Ist meine ewige Vermutung, weil er auch ein Trekkie ist. Er sei herzlich gegrüßt hiermit. Das ist nämlich ein Hörer von uns.
Kann er mal unauffällig in die Kommentare nicken.
Genau.
Da steht nur ein Kommentar. Nickt. Fertig. Ist das gar nicht. Kein und Name.
Unter falschen Namen, genau.
Sehr schön.
Jetzt posten 20 Hörer zum Trollen. Unter falschen Namen. Lauter Nick.
Nickt auch. Ihr auch. Ja.
Genau.
Ja.
Tja, wundervoll. Dann muss Stalker Christoph wieder IP-Adressen vergleichen.
Genau. Das ist einfach in dem Fall. Gut.
Sehr schön. Ich habe ja letzte Woche berichtet, dass ich jetzt Disney Plus ausprobieren wollte.
Oha.
Und da habe ich entdeckt, dass Black Panther natürlich auch dabei ist. Und ich meine, du hast den mal in einer Folge vor Jahren so gehypt. Warst du denn nicht sogar extra für ein Kino?
Könnte sein, ja. Es ist bestimmt 3 Jahre her, oder? Es war, glaube ich, so im Februar, März, meine ich. Aber
Februar 18, also vor 2 Jahren.
Vor zwei Jahren, okay.
Ja.
Fand ich super damals.
Ja, ich muss sagen, mir hat er auch richtig gut gefallen. Ich war vielleicht irgendwie am Anfang ein bisschen auf dem falschen Ast unterwegs, weil ich einen Marvel bunt böse werden verkloppt Film erwartet habe. Aber
weniger Gesellschaftsmodell.
Hier wird ja irgendwie was anderes erstmal erzählt. Also quasi die Werdung von Black Panther. Werdung ist kein richtiges Wort.
Die Genese.
Genese, ja. Und aber es war nicht so, dass es mich rausgeschmissen hätte oder sonst irgendwas, sondern war wirklich ein sehr, sehr gut gemachter, sehr spannender, dichter Film mit einer tollen Story und unglaublichen Schauwerten. Also
auch eine Haltung, finde ich. Also eben nicht nur dieses, wie du sagst, so dieses Gut gegen Böse, sondern auch eben schon eine die Sache mit der Idee und mit der, was für eine Gesellschaft leben wir und wie verteidigen wir die und warum verteidigen wir die
total.
Und auch die Black Panther Figur im Endeffekt, dass es ja keine Figur ist und dass es eher eine Funktion ist. So, es kann auch jemand anderes der Black Panther sein und der kann das dann auch anders ausfüllen. Also fand ich sehr, sehr unmarvelig, aber trotzdem war es auch bunt, angenehm zu schauen, marvelig. Also es war wirklich sehr rund.
Hast du dich nicht total aufgeregt, dass es irgendwie rassistisch sei oder habe ich dich da falsch in Erinnerung?
Kann sein, weiß
irgendwie
ich nicht.
So ein Rant kann ich mich irgendwie dunkel erinnern.
Echt? Ja, ich rante immer mal. Das hat nicht so viel zu sagen. Echt, ich fand's rassistisch.
Dass wir das mal auf Band haben.
Ja, heute, wo ich mal nehmen, kann ich das mal sagen.
Ich hab da möglicherweise die Erinnerung nicht ganz präsent.
Ja, kann ja, sein, ich weiß.
So in meinem Hinterkopf.
Und vielleicht war es auch irgendein anderer Podcast da.
Vielleicht auch das, vielleicht bringe ich irgendwas durcheinander, das will ich nicht ausschließen.
Ja. Also wer jetzt, wie ich, direkt sich auch Disney Plus geklickt hat, kann eben unter anderem Black Panther auch schauen. Und ich finde, es lohnt sich sehr.
Ja,
der ganze Marvel-Vorrat, der triggert mich da auch so ein bisschen. Ich muss da, glaube ich, auch noch ein paar Sachen gucken.
Also ich muss ja gestehen, es gibt ja bei Netflix auch so ein paar Marvel-Sachen. Gut, das sind schon eher die B-Marvel-Dinger. Ich habe die nicht alle geschaut. Also ich, es ist mir dann auch zu viel irgendwie. Und ich habe nicht mal das hier mit Sherlock. Wie heißt es? Dr.
Strange.
Dr. Strange. Love. Genau. Selbst das habe ich nicht geschaut. Also irgendwie, ich finde, es ist ein bisschen zu viel einfach im Marvel Universe publiziert worden in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren, ich weiß es gar nicht genau.
Ja,
man wird so, mir ging's auch so totgeschmissen damit. Also
ja, ich habe im Anschluss dachte ich so, ach, jetzt hast du hier Marvel Flow, guckst du gleich noch irgendwie was mit den Avengers, und das habe ich irgendwie so den Anfang und dann wer jetzt wie, also wahrscheinlich bin ich irgendwie in die falsche Folge eingestiegen, aber ich kam mir vor, als würde ich irgendwie bei Star Trek oder bei irgendeiner anderen Serie mitten reinspringen und es tauchen halt Charaktere auf, die natürlich alle kennen, nur der Honk wieder nicht, der gerade vor der Kiste sitzt.
Ja, aber es, also gefühlt ist es halt noch viel größer als das Star Trek-Universum. Also es ist, und zwar eben so mit so Serien wie, was ja schon nicht mal Serien sind, sondern einfach nur Filmserien, so X-Men, Avengers mit allem, was dazugehört. Es gibt mittlerweile zu jedem Avenger gefühlt noch mindestens einen Extrafilm. Bei X-Men ja zum Teil auch. Dann echte Serien, ja, diese Netflix-Serien, Jessica Jones, Nick Cage oder so ähnlich. Luke Cage. Nick Cage war wieder jemand anders. Und
ja, Iron Agents Fist, of S.H.I.E.L.D. und so.
Agents of S.H.I.E.L.D. Kann man doch nicht alles schauen, das geht doch gar nicht, ja. Und dann kommen erst noch die Filme, dann gibt's ja noch alle möglichen Filme.
Ja, und dann da die Übersicht behalten.
Ja, genau.
Und dann taucht ein Thor auf und jetzt habe ich gerade in der Ragnarök über Thor gehört und das ist ganz anders und da war ich dann durcheinander und ach, dann habe ich VK geguckt. Oh, fand ich
sehr gut.
Nicht schlimm.
Aber deswegen war der Black Panther, finde ich, auch so gut, weil der in gewisser Weise abgeschlossen ist. Den kannst du getrennt von allem anderen schauen.
Genau. Da gibt es jetzt nicht irgendjemanden,
kannst
den
mit,
man noch
mit
kennen
Avengers, mit Avengers Endgame nicht machen.
Nee, genau.
Da stellst du dir am Anfang erstmal sehr viele Fragen.
Ja, ich hab mir überlegt, vielleicht müsste ich irgendwo mal mir jetzt eine Liste raussuchen, wo man die quasi der richtigen Reihenfolge nach guckt, angefangen mit
Iron Man 1
oder was?
Das ist deren Aufgabe, das so zu filmen, dass du das verstehst.
Wenn sie jetzt irgendwie 3 Teile Avengers machen, dann müssen sie mir im
dritten, klar,
wenn ich dann da reinspringe versehentlich, müssen sie mir im dritten nicht erklären, wer jetzt,
nee, das
wer
ist klar, ist, das müssen sie nicht, nee.
Und so,
Ich halte von diesen Mashups ja eh nichts, aber das ist bekannt.
Ja, oder auch, aber auch in den anderen, also, irgendwie ist das vielleicht auch nur mein Problem, weil alle anderen wissen natürlich, dass, weiß ich nicht, Thor vor Iron Man kam, aber nach Hulk und hinter, jetzt fällt mir schon keiner mehr ein.
Black Widow. Ja, und natürlich
und
deine
Ant-Man oder so.
Deine latente Gesichtsblindheit ist schon auch nicht hilfreich da bei dem Thema, das ist schon klar.
Ja, nee, aber ich hätte auch gern, dass Disney mir das einfach sagt, so, okay, wie viel hast du schon geguckt? Das ist
das
die Reihenfolge.
Das wäre cool, ja.
Ich sortiere sie dir jetzt so, wie sie erschienen sind. Und ich vermute, wenn ich die so gucke, wie sie erschienen sind, von 19, wann auch immer der erste Iron Man rauskam. Gott, ich glaube, da hat es angefangen, oder? Iron Man 1 war der erste aus der Welt, oder?
Ihr
Profis.
Würde ich auch sagen,
ja,
dass das so ist, aber Hulk wahrscheinlich stimmt es nicht.
Vorher, aber
ja, Hulk aber dieses moderne MCU quasi.
Ja.
Wo das nochmal.
Ist ja egal, aber so, warum schafft ihr das denn nicht, mir das einfach so anzubieten, so, okay, du möchtest es durchgucken, hier bitte. Also,
ja, das stimmt,
weißt du, bei PK schaffen sie es auch, die alle hintereinander zu kleben.
Ja.
Dann können sie das im MCU doch eigentlich auch. Ja.
Ja, da gibt es sicher eine Seite dafür.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Man muss da Hardcore-Nerd sein, um dieses Universum zu verstehen. Und ich finde das eigentlich nicht nötig. Man könnte es auch durchnummerieren, ja. Hast schon recht.
Ja. Ja, gut, aber ist halt dann natürlich auch das Gleiche, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Iron Man 1 und 2 geguckt habe und da taucht dann irgendwie dieser Mann mit der Peitsche auf und der taucht dann später nochmal auf und ich wieder vergessen habe, wie der hieß.
Taucht der noch
ja, nicht, oder? Nee, ich glaube, die macht er kalt, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube auch. Heißt dann, nicht, dass er nicht nochmal auftauchen könnte.
Ja, klar, dann fände ich das schon nett, mir zu erklären. Gut, der ist jetzt vielleicht nicht so wichtig wie Seven of Nine, aber die haben sie mir auch nicht erklärt.
Mhm.
Okay, die ist natürlich wichtiger, aber weiß nicht, in Iron Man werden sie mir vermutlich auch nicht erklären. Und irgendwie, da müsste man irgendwie eine gute Möglichkeit finden, es entweder in der Reihenfolge nach gucken zu können oder, und selbst dann guckst du es über 3 Jahre verteilt oder so. Ich weiß doch nicht mehr, welche Gestalten da irgendwann mal als Randfiguren aufgetaucht worden sind, die jetzt wichtig sind.
Aber das ist halt der dauerhafte Clinch zwischen ich versuche eine immer komplexer werdende Geschichte zu erzählen und die Leute, die dranbleiben, lieben das dafür, exakt dafür, dass diese Geschichte immer komplexer wird. Oder und halt dieses Universum so unfassbar groß ist und die Geschichten so vielseitig und eben verzahnt miteinander. Oder ich mache jeden Film so, dass er jeder dahergelaufene Mensch von der Straße kann ich in dieses Kino reinsetzen und er kriegt alles erklärt, was er wissen muss. Und dann habe ich aber nur 2 Stunden Zeit und dann kann der Film halt nicht das werden, was er werden kann, wenn er gewisse Dinge voraussetzt. Und diese beiden Pole kriegst du wahrscheinlich nicht zusammen.
Ja. Ja, gut, dann brauche ich Disney als Filmausspieler, der mir bitte sagt, fang halt nicht mit Endgame an, oder ich weiß schon gar nicht mehr, auf was ich geklickt habe.
Ist schon vom Namen her, kann man das ahnen, dass man damit nicht anfangen sollte.
Ja, dann, ich weiß nicht, also irgendwie, also ich fängt es mitten in irgendeiner Raumschlacht an, so, was ist das denn?
Ich finde, man kann in so Filmen, die miteinander irgendwie zusammenhängen, auch eine Verknüpfung herstellen, ohne dass man immer so Mashups macht, wo man dann alles andere geschaut haben muss. Ich finde, dass Wonder Woman das recht gut macht, in dem natürlich Batman vorkommt, aber wenn du Batman nicht gesehen hast, wenn du zu den 3 Personen gehörst, die Batman nicht gesehen haben, dann ist es einfach für dich irgendeine Figur, ja, okay, ist irgendein Milliardär, der irgendwie mit ihr zusammenhängt als Verbündeter, ja, völlig egal. Das muss nicht Batman sein in dem Moment. Und trotzdem kommt er vor und hat dadurch eine Verknüpfung zu den Batman-Filmen. Da finde ich es echt gut gemacht, was ich auch einen fantastischen Film finde. Ja.
Ja, gut. Also, Black Panther empfehlenswert und alles andere, ja. Also, wenn einer von euch da eine Seite hat oder kennt, wo man sagt, hier, klick da drauf, da kriegst du das alles von vorne nach hinten. Vielleicht reicht wahrscheinlich auch eben Wikipedia und MCU eingeben. Vielleicht mache ich das auch einfach mal, dass ich die zumindest mal alle nacheinander schauen kann oder anfangen kann, die zu schauen und mir überlegen kann, was ich da überhaupt alles sehen möchte. Bob, du hast Imitation Game geschaut. Was ist
bei Graptas Hammer, by the Sons of Arwen, you shall be avenged. Das wollte ich noch sagen.
Wunderbar. Das ist Galaxy Quest.
Ja, da kommt ein Hammer drin vor und Avenged und deshalb passt das gerade, wie du Thor gesagt hast. Egal. Star Trek hatten wir auch, das passt.
Oh, ach nee, Fußball ist gerade nicht.
Ich muss endlich mal Galaxy Quest Dings schauen, den du empfohlen hast. Diese Doku.
Ja. Die ist fantastisch. The Imitation Game, ja, ein Film mit, wir hatten ihn eben auch schon, mit Doctor Strange in der Hauptrolle, also mit Benedict Cumberbatch.
Oh.
Ein Biopic von niemandem Geringeres als Alan Turing. Die Informatiker unter uns werden jetzt hellhörig. Wir wurden mit seinen Maschinen.
Ja, Turing, und
hast
die
du mitbekommen?
Und die Dings doch auch, die Queer Community, oder? Ist der nicht da auch so eine Ikone? Oder habe ich das falsch
erinnert? Naja, das kommt da rein. Er war homosexuell und das ist auch nicht schön für ihn ausgegangen, denn das war damals in England noch strafbar. Und als das rausgekommen ist, wurde er, ist jetzt aus dem Real-Life-Dings, das ist im Film nicht so wirklich, also es wird behandelt, ich will jetzt nicht drauf eingehen, ja, mache ich gleich noch vielleicht. Also er ist schwul gewesen und hat das aber natürlich geheim gehalten, weil es unter Strafe stand damals in England. Und als das dann rausgekommen ist nach dem Krieg, ist er verurteilt worden und hatte die Wahl, sich zwischen einer Gefängnisstrafe und einer chemischen Kastration, also irgendeiner fiesen Hormonbehandlung, die natürlich nicht funktioniert, das ist alles irgendwie so vorsintflutlicher Unfug gewesen, medizinischer Hokuspokus, und dem hat er sich unterzogen und das hat offensichtlich krasse Nebenwirkungen und führte bei ihm im Endeffekt zum Selbstmord. Und die das eigentlich noch viel Schlimmere daran ist dann, also das ist ja schon, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das noch schlimmer ist, aber das, was es im Nachhinein noch viel tragischer macht, ist, dass die Engländer in Alan Turing ja eigentlich, also erstmal einen begnadeten, berühmten Mathematiker, dann einen begnadeten Computerexperten, einen Kriegshelden und dann tun sie ihm sowas an und dann brauchen sie bis ins Jahr 2013, um das wieder gerade zu rücken und sich mal offiziell von Staats- und Königsseite bei ihm zu entschuldigen, posthum, ihn zu begnadigen und ihn zu einem entsprechenden Helden zu erklären. 2013, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das haben sie nicht irgendwann mal irgendwie 1900, weiß nicht, 91 mal auf die Reihe gekriegt oder vielleicht noch früher. Das hat bis quasi jetzt gedauert. Das ist echt, das ist eigentlich an Tragik nicht mehr zu steigern. Der Film versucht uns jetzt das Leben zu erzählen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass das, also das Leben in dem Sinne natürlich kondensiert auf diese Kriegsjahre, könnte man natürlich annehmen, dass das jetzt irgendwie entweder nur dieser Ausschnitt ist oder dann irgendwie mit seinem Tod endet, aber der Film macht eigentlich so mehrere Zeitebenen auf. Also er fängt an nach dem Krieg, wo ein Polizist so ein bisschen in dem Leben von Turing rumschnüffelt, weil auch das alles, was Turing im Krieg gemacht hat, alles unter Geheimhaltung stand und eben demzufolge gar nicht den Leuten klar war. Sie dachten, das ist ein Professor, der irgendwie in Cambridge lehrt. Sie wussten nicht, dass der quasi ein riesiger Kriegsheld ist, weil das einmal alles
Mit der Enigma-Entschlüsselung irgendwas zu tun gehabt?
Richtig, er ist derjenige, der die Enigma... Gell? Nein, das ist ganz genau das. Das ist diese Leistung, die er im Krieg erbracht hat, dass er mit einem Haufen anderen Mathematikern zusammen die Enigma entschlüsselt hat.
Also er hat praktisch den Arsch gerettet.
Er hat den Krieg gewonnen. Da kann man von ausgehen. Also die Geschichtsschreibung ist heute der festen Überzeugung, dass der Krieg deutlich länger gebraucht hätte und sehr viel mehr Tote gekostet hätte, wenn er das nicht geschafft hätte. Denn im Grunde hat er ihn...
Tatsächlich ist die Turing-Maschine auch eine der ganz wenigen Sachen, die ich aus dem Informatikstudium mitgenommen habe.
Sehr gut.
So, aus meinen 3 Monaten Informatikstudium.
Ja, am Ende der kommt so eine Texttafel, wo dann auch das Thema mit dem Selbstmord wird dann am Ende nur noch in solchen Texttafeln aufgelöst, wie das sozusagen weitergegangen ist und auch wann und wie die Engländer sich dann mal sozusagen nachträglich bei ihm entschuldigt haben. Und die Turing-Maschine und dann steht dann nur noch in seinem so einem Satz, heute nennen wir sie Computer. Ich dachte so, ja, das passt das ganz gut zusammen. und der Film macht noch eine dritte Zeitebene auf, die geht so zurück in seine Kindheit. Und wir springen dann immer so ein kleines bisschen, aber die allermeiste Zeit verbringt der Film tatsächlich eben in Bletchley Park, dieses Militärbasis-Anwesen, Tarnungs-Ding-Si, also es ist so ein hochherrschaftliches Landhaus irgendwo in Südengland, wo halt das Militär dort eben diese Forschungsstation hat, wo sie diese Funksprüche versuchen zu entschlüsseln und da sitzen halt ein Haufen Mathematiker, das Ganze wird vom Militär geleitet, die Leute, die da arbeiten, sind aber irgendwie so keine klassischen Militärs, haben nicht diese Ausbildung, aber natürlich ist das alles hochgradig geheim und dann sollen sie da eben diesen Code knacken und die Geschichte beginnt dann eben uns zu erzählen, wie er da so anheuert, wie er also eingestellt wird von so einem knorrigen Militär-Heini, der im Grunde ihn so ein bisschen so behandelt, wie er seine ganzen Soldaten behandelt, aber in dieses Schema lässt sich der das sind massive so autistische Spektrums Verhaltensweisen deutlich bei ihm oder extrem deutlich ausgeprägt. Der passt ja natürlich nicht rein, da lässt er sich nicht reindrücken, das geht, also der passt da eigentlich nicht hin, aber er ist extrem von sich überzeugt, völlig zu Recht, weil halt der schlauste zu dem Zeitpunkt lebende Mathematiker ist.
Also so ein Sheldon Cooper-Typ oder was?
Ja, so ganz, ich gucke kein How I Met Your Mother, aber
sehr gut.
Schaue ich alles nicht. Deshalb keine Ahnung, aber ich vermute ja. Und die also diese Figur von ich weiß nicht, kennt ihr den Schauspieler Charles Dance? Charles Dance, der spielt bei Game of Thrones. Na gut, habt ihr auch nicht geguckt, oder?
Nur die 6. Staffel.
Egal, wenn man das Gesicht sieht, den kennt man. So ein alter, knorriger Typ.
Charles Dance. Der,
Dance, wie tanzen.
Ach, Dance, okay.
Der spielt diesen Militärführer. Und wenn du den siehst, das ist toll gemacht. Also
den.
Knorriger alter Militärmensch, Kommandant, irgendwas, hast du nicht gesehen, der ihn da einstellt. Und dann haben wir natürlich den in englischen Film unvermeidlichen Mark Strong als Agent vom MI6, der da auch noch irgendwie was zu sagen hat. Und jedenfalls sorgen sie dann am Ende dafür, dass er den Job dann doch kriegt und dann muss er da eben mit irgendwelchen Mathematikern da dran und er beschließt dann, dass er eine Maschine bauen wird, weil er eben die Enigma als sozusagen den perfekten Gegner anerkennt und den kann man nicht als Mensch besiegen, weil sie haben ja immer nur 24 Stunden, dann wird der Code geändert, sie müssen also theoretisch in unter 24 Stunden den Code knacken, damit sie noch die restlichen Funksprüche dieses Tages, die noch mit diesem Code gemacht werden, entschlüsseln können, weil am nächsten Tag gilt ein neuer Code und dann müssen sie wieder von vorne anfangen und in unter 24 Stunden schaffen sie es halt einfach mit allem, was sie versuchen, nicht dieses Rätsel zu lösen sozusagen und deshalb beschließt er dann, er muss eine Maschine bauen, die er Christopher nennt und die soll sozusagen als mathematischer, als Computer eben einen Angriff auf diesen Code machen und die soll es dann eben in unter 24 Stunden schaffen, damit man dann noch was damit machen kann mit den Informationen, nämlich wenn du den Schlüssel dann hast, musst du ja noch Resttag übrig haben, damit du noch Restfunksprüche abfangen kannst, die du oder du kannst natürlich rückwirkend, die anderen hast du aufgezeichnet, kannst du die alle entschlüsseln, aber dann sind sie ja auch schon vorbei, dann sind die Dinge, die darin gesagt wurden, vielleicht schon wertlos geworden und demzufolge musst du eigentlich schneller sein. Und das ist der Kampf, um den es dann geht und die Geschichte springt zwischen diesen mehreren Zeitebenen hin und her und es ist ziemlich spannend gemacht. Er ist eine ziemlich teilweise anstrengende Figur, also man merkt, wenn sich andere Figuren an ihm reiben, seine Kollegen, die ja alle für Dummköpfe und Scharlatane hält und das die auch spüren lässt, dass man kann gewissermaßen ihn nachvollziehen, aber man kann auch manche von den Reaktionen, die ihm entgegenschlagen, sehr gut nachvollziehen. Ist interessant erzählt und toll gespielt von Benedict Cumberbatch. Rest von der Besetzung, eben Mark Strong hatte ich erwähnt und Keira Knightley spielt eine der Frauen, die da auch mitarbeiten und mit ihm auch noch so ein bisschen Romanze haben. Toll besetzt, toller Film. Unbedingt gucken.
Okay, das klingt so, als würde ich den gerne schauen.
Wo kann ich den schauen?
Genau.
Ich habe ihn auf iTunes ausgeliehen, weil er noch nicht bei den üblichen freien Portalen dabei ist. Aber
schon 6 Jahre alt, gell?
Ja, vielleicht taucht er da mal irgendwie auf. Muss man einfach mal bei Wer streamt es einen Marker dran machen, mal gucken. Fällt sicherlich irgendwann mal irgendwo rein.
Ja, bestimmt. Ja.
Cool.
Sehr gut.
Klingt ja
gut.
Hat ja auch, glaube ich, Oscar-Nominierungen ohne Ende gehabt und auch
welche gewonnen. Ja, ich meine auch Oscar gewonnen sogar.
Ja, ja, gewonnen Oscar auf jeden gewonnen. Fall, aber der war, glaube ich, nominiert für zig verschiedene, also. Ich gucke es gerade nach.
Best Writing einen Oscar bekommen. Und nominiert für bester Film und verschiedene Schauspieler und weiß der Teufel was. Also alles mögliche.
Ja. Beste Regie, bestes Editing, beste Musik, beste Production Design, ja.
Sehr gut.
Ja, also, Empfehlung. Was haben wir noch?
Ich möchte euch einen Podcast empfehlen, mal wieder. Ich weiß nicht, ob
das kommt ja
wirklich
ja nie vor,
was für euch ist, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer.
Den letzten, den ihr empfohlen habt, höre ich fanatisch.
Was war denn das?
Corona-Update.
Ah, okay.
Diese Band, hast du mein T-Shirts gesehen?
Echt?
Nee.
Ich glaube, Spreadshirt hat einen Coronavirus Sondershop. Ich glaube, es war Spreadshirt. Aufgemacht. Wenn du da jetzt T-Shirts bestellst, dann gehen die an die Tafel, glaube ich, die Erlöse, die Obdachlosen und die Bedürftigen weiterhin in der Corona-Krise dann doch noch zu versorgen. Und da sind halt so fantastische Gesichter von Drosten drauf, wo dann drunter steht, entweder dieses Trust in diesem Obama-Plakat-Look, mhm. aber es ist halt der Kopf von Drosten, oder da steht dann halt irgendwie so Virologen-Ultras oder so, das ist Konterfei von oder Drosten-Ultras.
Ich bin mir nicht so sicher, wie gut er das findet.
Eher nicht
ja,
so.
Nur,
nee, aber hat er ja
die
gesagt,
vorgestern zwei Tage krank. Ja, oh.
Fand er nicht so gut. Ich habe den Podcast meinen Eltern empfohlen und meine Eltern hören tatsächlich diesen Podcast. Die hören nicht mal unseren Podcast, ja? Aber den hören sie jeden Tag.
Ich habe meinen Eltern den Podcast, den ich euch jetzt empfehle, empfohlen und sie haben auch mit Begeisterung reingehört. Ich weiß nicht,
bin gespannt,
wie intensiv sie hören. Dieses Jahr ist ja Beethoven-Jahr, wie ihr sicherlich alle wisst.
Ja, das ist Corona-Jahr.
Nein,
Beethoven muss pausieren.
Es wäre jetzt irgendwie große Beethoven-Festspiele und alles Mögliche.
Wir sind ja ein bisschen abends. Ist doch so, habt ihr das mitbekommen? Wurde, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, dazu aufgerufen, zu bestimmten Zeitpunkten abends die Oder an die Freude zu spielen. In die Nacht hinaus mit Instrumenten eigener Wahl.
Das als Zeichen mal auf für Ukulele irgendwas. Üben. Kannst du es
spielen? Hast du gesehen, wie der Michael das auf der Ukulele spielt, bei uns im Forum? Ukulelenforum? Da, wenn du das gesehen hast, dann denkst du dir, ach nee, dann mach du's.
Ach ja, der spielt jetzt irgendwie mit.
So gut. Ist das so far out, ja.
Ja.
Ja. Aber erzähl mehr von Beethoven.
Ja. Igor Levit, seines Zeichens Pianist, der sehr bekannt ist für seine Beethoven-Aufnahmen. Er hat gerade alle 32 Klaviersonaten von Beethoven aufgenommen und dabei sich mit dem Anselm Chibinski angefreundet. Und die beiden haben jetzt einen Podcast, wo sie jede einzelne der Klaviersonaten besprechen. Und Igor Levit erzählt da halt aus seiner Sicht als Pianist, der einige der Sonaten über Jahre mit seinem Klavierlehrer erarbeitet und studiert hat, um eben diese Höchstschwierigkeiten spielen zu können und zu verstehen, was Beethoven damit will. Der erklärt einem, was da passiert, was so schwierig ist, was so besonders ist, was so anders ist als in der Zeit davor, spielt dann immer so ein paar Teile raus, dann verspielt er sich, sagt, ach ja, hier an der Stelle, das ist so schwer, da komme ich immer raus, aber ich spiele nochmal und dann spielt das irgendwie richtig. Ich höre ganz selten mal irgendwie einen Unterschied, dann so, ja, hier, ich spiele es nochmal langsam, pieps, der Ton war falsch, keine Ahnung, du hast 400 Töne gespielt in 2 Sekunden, da höre ich nichts. Und er erklärt das mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft und mit einem unfassbaren Wissen über Musik, über Klaviermusik, natürlich auch über klassische Musik, auch über Beethoven. Sie erzählen ein bisschen was über das Leben von Igor Levit. Sie erzählen natürlich auch was über Beethoven, über die Zeit, über wo er war, was da gerade war, was aktuell war. Ein echt cooler Podcast, und wenn man mal keine Lust hat, irgendwie noch eine Runde Corona zu hören oder irgendwie die immer gleichen Sachen, sondern sich einfach mal mit was ganz anderem, was vielleicht auch total außerhalb der eigenen Welt ist.
Klingt also super. Hast mich direkt, werde ich sofort hören.
Klassische Musik hörst du ja noch viel mehr als ich.
Gar nicht. Ich höre praktisch keine.
Ach nee, du hörst ja nur Barock, gell?
Ja, genau, das ist genau mein Punkt. Ich höre fast keine klassische Musik. Ich habe neulich auch auf Facebook mich mit einem, das war nicht gebettelt, ich habe einfach kommentiert.
Das war sehr lustig.
Hin und her kommentiert. Und das möchte ich jetzt kurz zitieren oder paraphrasiert zitieren. Für mich ist alles, was nach dem Barock geschrieben wurde, innerhalb der ernsthaften Musik ist neumodischer Scheißdreck, den ich eigentlich nicht hören kann. Und da zählt alles rein. Ja, die ganze Klassik, die ganze Romantik, der ganze Jazz, das ist alles Mist, meiner Meinung nach. Jetzt in meinem Geschmack, ja, ganz klar. Oder ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht.
Da ist sowas natürlich auch mal einfach spannend, dir von
genau, genau.
so einem unfassbaren Profi. Also
vielleicht verstehe ich es dann besser. Kann sein. Ich weiß es nicht.
Ja, also er setzt auch unglaublich viel voraus. Aber der andere kommt dann immer wieder rein und sagt so, ja, jetzt erklär doch nochmal, was ist denn das? Was ist denn das? Wie ist denn sowas? Und spiel es doch nochmal an. Ah, danke. Also wenn wir nicht so gut befreundet wären, du lässt mich jetzt direkt mit dem schwersten Teil anfangen. Ich würde dich nicht mehr zum Essen einladen. Aber gut, wir sind gut befreundet. Ich spiele das jetzt mal. Dann geht's los. Also ist halt so cool.
Ich finde
das Lustige ist,
ja.
Mach du zuerst.
Ich finde solche musiktheoretischen Podcasts. Ich habe noch nicht viel davon gehört, aber es gibt so ein paar Seda Somuncu-Folgen. Der ist ja auch ein studierter Musikwissenschaftler. Und wenn der andere Musikwissenschaftler da hat und sich mit denen dann musikwissenschaftlich unterhält, da wird es dann sehr spannend, finde ich. Und so in der Art stelle ich mir das auch ein bisschen vor. Und nichtsdestotrotz übrigens, ich spiele momentan sogar Beethoven auf der Ukulele. Ich dilettiere gerade an der Mondscheinsonate. Also so ganz fern ist mir das dann doch nicht. Die spielt sich auch echt gut auf der Ukulele. Ich bin gespannt. Das
Folge 14, die aktuellste, ist die Mondscheinsonate.
Ja, super.
Also da kannst du jetzt direkt noch heute Nacht einsteigen und dir erklären lassen, was es mit der Mondscheinsonate auf sich hat und warum
sie so falsch voll ist. Genau.
Ich finde es witzig, dass ich von diesem Podcast hatte ich noch nie was gehört, aber Igor Levit schallt in den letzten Tagen oft durch unser Haus. Weil er ja, glaube ich, auch, also wahrscheinlich nicht der Erste, aber einer mit der Ersten war, die ich so mitbekommen habe, die jetzt in diesem Corona-Stay-Home-Zeitfenster angefangen haben mit diesen Wohnzimmerkonzerten. Nachdem die Künstler ja nun alle nicht mehr vor Publikum auftreten können und nicht so recht wissen, was sie anfangen sollen, hat er angefangen, wirklich, ich glaube, fast jeden Abend, zumindest gefühlt, auf Twitter Video-Livestream anzumachen, sich an sein Klavier zu setzen und zu spielen für seine Fans oder für einfach Leute, die, wie du schon sagst, mal was anderes hören wollen, als immer nur die nächsten Corona-News. Mittlerweile machen das ja ganz, ganz viele. Also mittlerweile hast du, die Ärzte haben es gemacht und Jack Johnson hat es jetzt gemacht und viele, viele andere.
Aber der spielt nicht nur Beethoven, oder? Spielt er nur Beethoven?
Ich habe es jetzt nicht verfolgt, was er da jetzt genau spielt und was er alles schon gespielt hat, weil das ist, kannst du ja auch nicht verfolgen, müsstest du jeden Abend gucken, aber
Wann kommt das denn? Ich wollte es eigentlich auch immer mal gucken, aber irgendwie
Du musst es ja nicht zwingend live gucken, wenn du einfach auf seinen Twitter-Account gibst, wir können ihn ja verlinken, dann sind die Videos ja alle noch da, du kannst es ja jederzeit schauen, wenn es dir passt. Ich weiß nicht, ob einem das mehr gibt, wenn man live dabei ist. Er reagiert ja ohnehin nicht auf das Publikum, weil er am Klavier sitzt und eh nicht klicken kann, also hat jetzt nicht so den unbedingten Live-Charakter, außer du möchtest das fürs Gefühl. Ja, Tonqualität ist leider immer so ein bisschen, da steht halt ein Handy und streamt das. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht so das Mega-Mikrofon, aber trotzdem. Unsere Tochter findet es auch ganz spannend und findet sich dann immer am Computer meiner Frau ein und guckt den Mann mit dem Klavier.
Naja, also heute hat er Kinder. Heute hat er Liszt, Brahms, Schumann gespielt.
Oh, ja.
Vielleicht mehr, mal schauen.
Oh, so ganz neumodischen Quatsch. Na gut. Oh nee, also in der Romantik bin ich ganz raus. Also in der Klassik, da gibt's noch, es ist auch schon keine echte Klassik mehr. Also es gibt ja so ein paar Sachen von Mozart, die eigentlich barock sind, die er überarbeitet oder fertiggestellt hat. Also es gibt zum Beispiel von Händel, der Messias zum Beispiel von Händel, der ist ja auch von Mozart im Endeffekt, ja, und oder Arzis und Galatea ist auch von, im Endeffekt von beiden, ja, der hat es dann fertiggestellt und das hört man dann, es klingt dann wie Barockmusik und es klingt trotzdem wie Mozart, da finde ich es dann spannend, aber in der echten Klassik, also da bin ich raus, weiß auch nicht warum, ist mir zu wenig Struktur.
Ja, auch das Thema Struktur besprechen sie. Und wo er sich dann wieder drüber hinwegsetzt und wo er sich sklavisch dran hält. Und hier, da spielt er überhaupt gar keine Melodie. Das sind einfach Töne hintereinander.
Total. Genau, da könnte ich verrückt werden bei sowas.
Dann,
alles
dann
Unfug.
Hört euch Mozart dagegen an, dann spielt er irgendwas von Mozart, was weiß ich. Das ist eine Melodie, das ist schön.
Ja, jetzt das immer schöne Melodie.
Das finde ich auch, war auch so langweilig.
Ja, hörst dir an. Geil, es sind ja 14 Folgen unbedingt raus. Das heißt, es steht noch ein bisschen was aus. Irgendwie,
was höre ich dann übermorgen?
Die scheinen
oder wie lang sind die Folgen? Oder reden wir drei Stunden?
Halbe Stunde.
Ja, wirklich in einem Tag.
Ja, also sehr angenehm. Ich habe es jetzt einfach so in meinem.
Wo nehmt ihr diese Tagesfreizeit her? Müsst ihr nicht arbeiten?
Ja, ich fahre zum Teil sehr viel Auto auf bei Arbeit. Also ich fahre zum Teil 5-6 Stunden Auto am Tag. Und da höre ich halt einen Haufen. Obwohl ich es bei normaler Geschwindigkeit höre. Ich habe immer noch nicht das, was ihr macht, dass ihr mit höherer Geschwindigkeit hört, da bin ich immer noch nicht angekommen.
Diese Podcasts höre ich aber auch in Normalgeschwindigkeit.
Ja, das wäre verrückt. Ja,
Musik.
Also, wenn der da irgendwie 32stel runterdonnert und du hörst es auf zweifach, da hörst halt nichts mehr.
Es ist nur noch ein Klingeln.
Ja. Hören Sie das?
Nee, seit ich keinen Commute mehr habe.
Ja,
genau.
Seit ich kein Commute mehr habe, komm ich nicht mehr zum Podcast hören. Das ist echt schrecklich. Also, Homeoffice okay, aber wenn ich irgendwie als Arbeitsweg. Also seit ich im Dauer-Homeoffice bin, weiß nicht. Ich stehe morgens auf, gehe an meinen Schreibtisch und dann, wenn ich irgendwie entwickle und Mails schreibe und so Zeug, kann ich nicht Podcast hören. Wenn mir die ganze Zeit einer neben dran ins Ohr labert, kann ich mich nicht konzentrieren. Und normalerweise so diese zwei Stunden Pi mal Daumen, die man so hin und her und keine Ahnung, zum Auto laufen, vom Auto laufen und zur Kantine latschen und so weiter, wo man sonst so überall den Podcast reinschiebt. Die gibt's jetzt alle nicht mehr. Sobald ich ins Wohnzimmer gehe, ist da Frau und Kind und Papa, mach mal dies, Papa, mach mal das. Du kannst auch nicht Podcast hören. Also irgendwie, ich weiß nicht, man liest immer so viel von, was die Leute Tagesfreizeit haben und was sie jetzt alles machen und tun müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe genauso viel Zeit wie vorher, nicht mehr, nicht weniger. Und dafür fällt die Zeit weg, wo ich allein bin und Podcast hören kann, weil jetzt ist quasi sofort hinter dieser Tür die Tochter, die einen in Beschlag nimmt. Und das ja auch zu Recht, das ist ja auch schön, aber da komme ich halt nicht zum Podcast.
Total schön, ja. Ja, stimmt. Mir ging es in den letzten zwei Wochen so, als ich zu Hause war. Da habe ich tatsächlich nur das Corona-Update gehört. Und das dann immer, wenn wir im Garten waren und wenn dann die Theresa irgendwann nach Hause kam, habe ich dann gesagt, so, jetzt, ich bleib mal im Garten. Nimm du mal die Kinder, ich brauche jetzt noch eine halbe Stunde. Und habe dann eben noch ein bisschen weiter gebuddelt und währenddessen Corona-Update gehört.
Ja, ich höre dann beim Kochen auch ganz gerne.
Oh, wir haben auch noch ein bisschen Geräusch.
Garten geschaufelt, ich muss halt laut machen.
Sehr laut machen, ja.
Geht alles. Ja, das bringt uns ja eigentlich schon direkt zu unserem nächsten Thema. Wir müssen noch mal kurz über Corona sprechen. Du wolltest eine lustige Geschichte über einen Test.
Gar nicht so lustig. Also,
ihr seid also nicht getestet worden.
Aber dein eigenes Corona ist besser, oder? Also du hörst dich viel, viel besser an als letzte Woche. Nicht mehr so
kurzartig. Ja, ich bin... Nee, genau, ich fühle mich wieder gut. Ich gehe auch wieder zur Arbeit und alles gut, wir haben es alle überstanden. Alle bis auf meinen Schwiegervater.
Oh nein.
Ja, genau, der hat letzte Woche Fieber bekommen und mehrere Tage, zwei Tage glaube ich, und auch Husten. Und er hatte aber tatsächlich nachgewiesene Kontakte, mehrere sogar.
Aber das warst nicht du.
Und das war nicht ich, nee, ich bin ja kein Nachgewiesener. Ich bin ja, nach dem Gesundheitssystem bin ich ja gesund und war immer gesund.
Du bist Dunkelziffer.
Genau, ich bin ganz klassisch Dunkelziffer. Und deswegen wurde er getestet und das hat wie folgt ausgesehen. Lustigerweise etwa einen Tag, glaube ich, nachdem ich Drosten gehört habe zum Thema, wie man so einen Rachenabstrich zu machen hat. Eben so diese zwei Methoden, entweder durch die Nase, also durch die Nase, nicht in die Nase, sondern durch die Nase bis in den Rachen. Oder durch den Mund, aber dann so hinters Zäpfchen und so.
Beides nicht schön.
Beides total unangenehm. Und also dieser Test sah so aus, dass er morgens um kurz nach 7 angerufen wurde, dass er rausgehen soll und sich in sein Auto setzen soll und das Fenster 10 Zentimeter runter machen soll. sie sei gleich da, die Ärztin. Und dann kam also die Ärztin in Ganzkörperanzug und Mundschutz und hat ihm dann durch dieses 10 Zentimeter, diesen 10 Zentimeter Schlitz, hat ihm den, dieses große Q-Tip reingereicht und er sollte selbst sich einen Abstrich durch den Mund, sag ich mal, nehmen und ihr geben. Und dann ist sie wieder damit abgezogen. Und er ist kein medizinisches... Ist
komplett...
Totaler Scheiß.
Komplett wirkungslos, ja.
Er ist kein medizinisches Personal, ja. Also er hat nicht gelernt, wie man einen Rachenabstrich gemacht. Sie hat ihm auch nicht erklärt, wie er das zu machen hat, ja. Schon allein diese Idee, warum... Weißt du, wenn sie es ihm eh nur reicht, warum hat sie es ihm dann nicht vor die Haustür gelegt und er hat es drinnen vorm Spiegel machen können oder seine Frau hätte es an ihm durchführen können. Ja, alles wäre sinnvoller gewesen als dieser Quatsch. Ja, das ist einfach so dieses, ja, es gibt jetzt Ärzte und es gibt Krankenhäuser, wo man so einen Drive-In-Test machen lassen kann, wo man im Auto sitzen bleibt. Ja, das hat die vielleicht so im Kopf gehabt. Aber das hat mit dieser Situation überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war völlig sinnlos, sich ins Auto zu setzen. Es hat es eher schlechter gemacht. Und er war nicht ausgebildet, so einen Test durchzuführen. Und er hat garantiert nicht einen Rachenabstrich gemacht. Garantiert nicht. Er hat irgendeinen Mundschleimhautabstrich gemacht. Und man kann jetzt hoffen, wir haben das Ergebnis noch nicht, aber man kann jetzt hoffen, dass die Infektion so frisch war, dass sie noch so weit oben war, dass da oben noch was nachweisbar ist. Aber wenn es jetzt negativ Ergebnis ist, weiß man daraus gar nichts. Ja, also man weiß überhaupt nicht, ob er es hat oder nicht. Wenn es ein positives Ergebnis ist
sieht er das auch so? Oder wenn jetzt morgen der Zettel kommt, da steht drin negativ, geht er dann wieder zur Arbeit oder checkt er das? Hast du ihm das so?
Ja, der ist ja Rentner, aber die Theresa hat es ihm, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Aber also, da werde ich verrückt, oder? Wir haben eine so begrenzte Anzahl von Tests und dann werden die so verschleudert, indem man Ärzte, also das ist eine Allgemeinmedizinerin aus dem Nachbarort, so schlecht darin ausbildet, ja. Das ist ja eine mündliche Ausbildung, ja. Die hätte nur den scheiß Drosten-Podcast hören müssen 2 Tage zuvor, dann hätte sie diese Fehler nicht gemacht.
Ja.
Das gibt's doch nicht, oder? Also da könnte ich verrückt werden.
Ja. Könntet ihr das? Ein Rachenabstrich? Ich glaube, ich würde mein Auto voll kotzen, wenn ich das versuchen würde.
Also, du meinst an mir selbst jetzt, oder was?
Ja, genau. Also, wenn ich mir so ein Stäbchen da hinten versuche, hinter das Zäpfchen, dann kotze ich mein Auto voll.
Ja, glaube ich auch, ja. Ja, glaube ich auch. Daran hätte ich gemerkt, dass es richtig war.
So ungefähr.
Man muss nur schnell genug wegziehen.
Nee, also ich glaube auch nicht, dass ich das könnte, aber ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
Was hätte die gemacht, wenn er gesagt hätte, ich habe kein Auto? Das ist bei euch auf dem Land unwahrscheinlich, dass jemand so antwortet. Aber
ich habe gar kein Auto.
Ich habe.
Wenn sie bei dem Nescafé-Mann gewesen wäre.
Melita.
War das Nescafé? Melita, ja, genau.
Ja, da bestimmt noch Daimler Prodomo und andere Cafés, die uns nicht bezahlen.
Ich weiß es nicht, dann wäre sie ratlos gewesen wahrscheinlich.
Vielleicht wäre es dann besser ausgegangen, dann hätte sie es ihm wirklich per Post geschickt.
So ungefähr, ja.
Und genau, setzen sich auf ihre Vespa und machen sie das Fenster hoch.
Ja, genau. Es ist sowas Bescheuertes.
Vor allem, wenn sie doch so einen Ganzkörperanzug hat.
Ja, genau. Warum hat die sich überhaupt geschützt? Das war vollkommen unsinnig. Ja, sie hat ja nichts mit dem Patienten gemacht.
Ah. Das offene Fenster rauskotzt.
Ja, genau.
Die scheint irgendwie dann doch dieses medizinische Ding noch nicht so verstanden zu haben. Wer weiß, was die im Studium, vielleicht war sie gut in Latein. Kann alle Körperteile auf Lateinisch benennen.
Also die ist gar nicht mehr so jung. Ich kenne die aus dem Tennisverein, aus meiner Jugend. Da war die der heiße Feger damals. Das hat aber hiermit nichts zu tun.
Deswegen hast du dauernd Verletzungen gehabt, damit du dich von ihr schön behandeln lassen konntest.
Nee, die war da einfach als andere Tennisspielerin. Und die ist nicht so ganz jung. Also die hat schon Berufserfahrung. Also ich verstehe es nicht so ganz. Naja. Sei wie es ist.
Ist ja auch Risikogruppe, vielleicht hat sie einfach Angst. Aber
nee, sollte sie noch nicht.
Tja, es ist echt, also komm, ist echt sehr schade, ja, dass das nicht professionell abläuft. Das würde man eigentlich irgendwie in unserem Land erwarten. dass es so ein paar Anlaufschwierigkeiten so bei Logistik und Co. gibt, das ist ja verständlich, das ist nicht schön, aber das ist irgendwie nicht anders zu erwarten. Und aber das
Schlimme ist
in
halt,
Deutschland einem Arzt sagst, mach einen Rachenabstrich und der kriegt das nicht hin, das schockiert mich wirklich ein bisschen.
Nicht mal ansatzweise, ja. Was mich erschreckt an der Sache ist, dass es in Deutschland ja offensichtlich noch am besten läuft, verglichen mit so gut wie allen anderen Ländern. Da fragt man sich, wie läuft es denn in den anderen Ländern? Also. Naja.
Ja, und trotzdem hat sie halt kein Gespür dafür, wo die Gefahr sitzt.
Genau, um was es geht eigentlich.
Also, weißt du, Ganzkörperanzug, der Typ sitzt im Auto und das, was wichtig ist, weswegen sie diesen Anzug hat, deswegen, das macht sie nicht. Also sie hätte ja auch,
genau.
Mit so einem Ganzkörperanzug hätte sie doch auch zu ihm in die Wohnung gehen können, oder?
Klar. Nee, das ist der
sich mal hier hin,
der
Kopf
Ganzkörperanzug
in den Nacken,
war nur, genau, der Ganzkörperanzug war nur eine Verkleidung, eine Uniform. Hat nur symbolischen Charakter eigentlich. Genau, Show. Ja.
Natürlich, wenn sie ihm nicht zu nahe gekommen ist, dann muss sie danach nicht desinfizieren, dann kann sie sich einfach in ihr Auto setzen und nach Hause fahren.
Ja, genau, aber dann brauchst du auch keinen Ganzkörperanzug.
Genau, dann kann sie nämlich auch.
Ja gut, aber ich meine, effektiv, wenn sie jetzt, wenn sie den Test nicht gemacht hätte und man ihm gesagt hätte, sie haben wahrscheinlich Covid, aber wir testen sie nicht, wäre das am Ende der bessere Ausgang, als wenn jetzt rauskommt, negativ und er wäre, sagen wir mal, jetzt nicht
und
irgendwie von Leuten umgeben, die ihm sagen, Alter, nee, dieser Test war totaler Bullshit, so wie jetzt du oder deine Frau.
Genau, ja.
Sondern er wäre jetzt irgendwie Otto Normalverbraucher, der irgendwie keinen medizinisch, und dann gesagt kriegt, so, sie sind gesund, alles klar, das ist nur ein Husten. Und dann läuft er wieder in den nächsten Supermarkt rein oder vielleicht, ist Supermarktkassierer und setzt sich wieder an die Kasse und legt als Superspreader los und haut die Leute reihenweise aus den Füßen. Das sind halt so die Stakes, die dabei auf dem Spiel stehen, gell?
Ja gut, aber der andere Fall, der bin ich ja. Und auch mir wurde nicht gesagt, sie haben wahrscheinlich Covid und bleiben sie zu Hause. Sondern, sie haben keinen Kontakt, deswegen werden sie nicht getestet, also gelten sie als gesund. Sie können zur Arbeit gehen. Wo ich dann gesagt habe, nee Leute, schreibt mich mal krank. Ja, und dann eben zu Hause geblieben bin. Aber eigentlich hieß es so, nö, alles gut. Bist gesund.
Ja, klar, das
oder also, mit unserem Kind.
Aber zumindest,
bringt das Kind vorbei, wir untersuchen es. Ich so, nein, es hat Corona, wir bringen es nicht vorbei. Also entweder es geht um Test machen, damit wir wissen, dass es hat, oder es braucht Intensivbehandlung, was nicht der Fall war. Aber wir bringen es bestimmt nicht in eure Praxis, um Leute anzustecken. Also nur weil ihr der Meinung seid, dass es als gesund gilt. Also
sind bei euch die Kinderärzte da so entspannt gewesen?
Ja.
Also wir hatten vor 2 Wochen Impftermin, die haben uns vorher angerufen, ob wir gesund sind, gesagt, dass nur ein Elternteil mitkommen darf, dass wir klingeln müssen, warten müssen, bis jemand rauskommt, wir sollen gefälligst auf dem Flur warten, wir dürfen nicht reinkommen. Dann, als wir, dann bin ich hingegangen, hab geklingelt, dann kam eine raus, oder die stand da so, sie können jetzt nicht rein, sie müssen erst klingeln. Und sie stand halt vor mir mit der offenen Tür, habe ich direkt geklingelt, so, jetzt hätten sie nicht klingeln müssen. Ich habe doch gerade gesagt, ich soll klingeln. So, ja, warten Sie kurz. Wie ist Ihr Name? Ja, okay, hier. So, okay. Und dann ist sie reingegangen, kam wieder. Ja, gehen Sie bitte in das, weiß nicht, Papageienzimmer. Und dann haben wir da gewartet. Und dann kurze Untersuchung, aber auch nicht richtig. Also keine Untersuchung, sondern nur, hustet die? Hat die sonst irgendwas? Nö, okay. Also beim letzten Mal impfen haben sie zumindest abgehört und so Kram, aber diesmal gar nicht. Da musst du irgendwie Hände waschen und dies und jenes und ja, da haben sie geimpft und dann, ja.
Nee, so ist es bei uns beim Metzger. Also da, die sind da viel härter drauf. Also da dürfen dann nur 3 Leute in die Metzgerei und die müssen dann auch immer Abstand, es ist so also ein Rochieren, man rochiert dann immer so umeinander rum, damit man den Abstand untereinander hält. Und man muss ja an so einer Metzgertheke auch mal nach rechts und nach links, gell? Da darf man aber erst nach links gehen, wenn der da steht, dann 3 Schritte zurückgegangen ist, dann rochiert man da durch. Ziemlich lustig. Und die Leute, die eben kommen, müssen draußen vor der Tür stehen bleiben und dürfen halt erst rein, wenn wieder jemand anderes raus ist. Das ist herrlich.
Fühlt sich so quatschig an, aber ist wahrscheinlich einfach sicherer. Also
ja, klar.
Macht man halt den
total,
Unsinn mit.
Total
also,
ja.
Ich habe bei unserem Bäcker hier vorne gesehen, da standen irgendwie bis auf 50 Meter die Gasse runter, die Leute, aber halt immer in 2 bis 3 Meter Abstand, weswegen da auch nur 10 Leute in der Schlange standen, die wahrscheinlich sonst einfach im Laden drin gestanden hätten.
Ja, das setzt sich jetzt schon so langsam durch. Also ich habe es heute auch im Supermarkt erlebt, das mit dem Abstand halten. Früher wäre das ja ein Problem gewesen in Deutschland, gell? Also überhaupt das Schlangebilden in Deutschland ist ja so ein bisschen schwierig, weil dann drückt sich halt immer jemand vorne rein, gell? Und das wird jetzt plötzlich nicht mehr gemacht. Also das fand ich eigentlich ganz angenehm heute.
Ja, das
ein bisschen disziplinierter so geworden. Ja.
Aber was halt auch völlig albern ist, ist jetzt zum Beispiel bei uns hier am DM, da lassen sie nur noch eine sehr begrenzte Anzahl an Leuten gleichzeitig in den Markt. Das finde ich ja noch fair. Und dann steht so ein Typ draußen und der desinfiziert die Einkaufswagen, aber desinfizieren halt echt in Anführungszeichen. Also der hat da irgend so ein Mittel, was nicht viruzid zu sein scheint. Das ist irgend so ein, weißt du, so Sacrotan-Handgel tötet 99% aller Bakterien und sonst nichts. Und das schmiert er da drauf.
Das ist kein Durchfall, ist doch super.
Ja, ist super, ja, genau. Nee, das Einzige, was er damit macht, ist, er produziert noch mehr superresistente Bakterien, weil er es natürlich auch nicht einwirken lässt, sondern er macht es irgendwie drauf und wischt es dann gleich wieder weg, weil das ist ja sonst nass, das will man ja den armen Kunden nicht antun und gibt es dir dann. Und das im Endeffekt, ja, jetzt haben wir da so ein paar multiresistente Bakterien nach 3 Wochen, aber den Virus haben wir da trotzdem noch drauf. Herzlichen Glückwunsch, das ist ganz großes Tennis.
Also bei
und
uns
die Leute jetzt, wägen sich dann halt in Sicherheit, gell? Die greifen das dann an und denken, das sei jetzt desinfiziert worden und in Wirklichkeit
und lecken das ab
ist das quasi
und
immer noch, ja. Diese ganzen Fetischmenschen.
Wie oft meine Kinder das Ding abgeleckt haben, möchte ich gar nicht zählen. Ne?
Oh ja, oh ja. Noch Ende Februar.
Ja, das ist, weißt du, dann kannst du es auch lassen, dieses Sicherheitstheater, was da aufgeführt wird.
Also bei uns ist, dann, aber wir Bayern sind da ja eh ein bisschen Sonderweg, habe ich das Gefühl. Bei uns sind diese Wegen mittlerweile abgesperrt, also man kann die nicht mehr benutzen. Man soll mit Korb kommen.
Bei uns wirst du gezwungen, einen Wagen zu nehmen. Ich würde ja auch lieber einen Korb benutzen, weil den kann ich mir so in die Ellbogenbeuge hängen und dann muss ich den nicht mit der Hand anfassen. Du wirst gezwungen, den Wagen zu nehmen, weil das ist ja der Abstandhalter, damit du den anderen Leuten nicht zu nahe kommst.
Ah, okay, verstehe.
Und außerdem sind die dann irgendwie abgezählt und dann ist es so, was weiß ich, wir haben nur noch 20 Wagen draußen und wenn 20 Wagen weg sind, dann sind offensichtlich 20 Leute im Laden und deshalb darf auch niemand ohne Wagen reingehen. Weil sonst verlieren wir den Überblick, weil wir nicht zählen können.
Ja, in gewisser Weise schon klug, aber so richtig dann doch nicht.
Man kann auch einfach irgendwie einen Klicker benutzen oder so, das geht schon. Aber naja. Ich war im Baumarkt, da war es auch da.
Das gibt's bei uns nicht mehr. Baumärkte sind
ja. die Baumärkte, also da können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen, haben es ähnlich geregelt. Also du kriegst auch einen Wagen, der wurde auch so pseudo-desinfiziert. Ich habe dann trotzdem meine Handschuhe angelassen. Und im Markt selbst ist dann eine begrenzte Anzahl. Also sie haben außen so eine Schlange aufgebaut, wo auch so Haltepositionsmarker auf dem Boden markiert sind, wo du dann halt mit deinem Wagen zu stehen hast. Und wenn es dann eins weitergeht, dann rückst du bis zum nächsten Marker vor, sodass die Leute so ihre 2 Meter Abstand ungefähr haben. Das hat alles sehr diszipliniert funktioniert. Das hat mir gut gefallen. Und wenn du dann drin bist, dann ist drin natürlich angenehm leer. Also das sind, dadurch, dass eine begrenzte Anzahl Leute nur reingelassen wird, hast du innen im Markt kaum Begegnung mit anderen Leuten. Also du bist ganz selten mal irgendwie im selben Gang, wo noch jemand ist. Oft bist du einfach alleine im Gang. Wenn du dann so den ganzen Markt runterlatscht, dann begegnest du vielleicht mal jemandem, der dir entgegenkommt, aber da sind die Gänge breit genug. Und an der Kasse gibt es überhaupt keine Schlangen, weil so wenig Leute im Markt, wie sollen die sich dann noch Schlangen bilden? Und an den Kassen haben sie es mittlerweile so gemacht, dass sie so riesige Plexiglaswände haben, hinter denen die Leute dahinter sind und nur so unten mit der Hand durchgreifen und mit dem Scanner Sachen abpiepsen. Und das Kartenterminal guckt durch so ein kleines Loch in der Plexiglasscheibe, was gerade so groß ist, dass das Kartenterminal da so durchpasst und du da dein Kärtchen am besten noch kontaktlos vor diesen Laser halten kannst. Also das haben sie echt gut gemacht. Da merkt man, dass die Baumärkte halt diese Baumaterialien und Plexiglasscheiben und eine Säge und so, die haben das halt da und die tackern das dann einfach sehr hemdsärmlich zusammen. Als ich das erste Mal dort war, seit der Krise, war das noch mit solchen Möbelklemmen, weißt du, so, was so Schreiner benutzen, um mal so ein Stück Holz am Arbeitstisch festzuklemmen, war das noch mit diesen Dingern gemacht. Mittlerweile haben sie es geschraubt, also sie haben das auch weiterentwickelt. Und das fand ich gut gemacht. Da kommst du rein und raus und hast am Ende das Gefühl, ich habe mich vermutlich nicht zu nah an andere Personen ranbegeben. Ich habe auch ich wurde vermutlich nicht angesteckt, wenn ich jetzt mir die Hände noch wasche. Und ich habe auch niemanden angesteckt, falls ich es haben sollte, weil ich echt Abstand halten konnte und musste von allen Leuten. Also da hat es wirklich gut funktioniert. Bei manchen von den anderen Maßnahmen, so DM und die Supermärkte und so, habe ich das Gefühl, es wird viel versucht, aber es funktioniert nicht, weil es vorne und hinten einfach nicht richtig umgesetzt ist oder nicht geht oder die Leute sich nicht dran halten. Beim Baumarkt hatte ich den Eindruck, es geht. Und ja, um zum nächsten Thema zu kommen, ich habe eine Europalette gekauft und einen Haufen Blumenerde, weil man muss sich ja irgendwie beschäftigen und wir haben jetzt beschlossen, dass wir auf unserer Terrasse jetzt ein Hochbeet anlegen, ein Palettenhochbeet war die Idee meiner Frau und
in ja. so ein Sack oder einfach aufs Holz draufgelegt die Erde?
Naja, nee, natürlich nicht aufs Holz draufgelegt die Erde, weil dann fällt sie ja unten raus aus der Palette. Nee, da kommt so ein Vlies rein, das Feuchtigkeit durchlässt. Also du kannst nach unten kann Wasser raussickern, aber die Erde kann eben nicht nach unten rauskommen. Dieses Vlies wird dann...
Aber sifft das nicht die Terrasse total zu?
Das werden wir rauskriegen. Die Sorge habe ich ein bisschen. Wenn das zu eklig und zu doof wird, dann weiß ich nicht, da muss ich entweder irgendwas basteln oder das Ding fliegt irgendwann wieder weg. Mal sehen. Wir haben dieses Vlies mehrlagig vorgesehen, sodass eigentlich, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt zu viel schwarze Suppe da rauskommen sollte, aber es könnte natürlich sein. Es fängt aber auch in der untersten Schicht nicht sofort mit Erde an. Also wenn du das dann aufbaust, dann soll man zu unterst erstmal so Astschnitt und sowas reinlegen. Also gröbere Dinge, die Erde so ein bisschen aufhalten.
Letztes Jahr eingebaut, ja.
Genau, und dann kommt die nächste Lage, sind dann so, ja, weiß nicht, Buschwerk, sag ich mal, oder Grasschnitt und dann so Grobkompost und dann irgendwann Feinkompost und dann obendrauf irgendwann so klassische Blumenerde.
Mhm. Weißt du, warum die das so vorgeben? Ich habe da eine Vermutung zu, ich weiß aber nicht, ob es so ist.
Ja, erzähl mal, ich weiß es nicht.
Meine Vermutung.
Das doch über 3 Jahre dann hin.
Genau. Und du hast dann, dadurch wird immer oben wieder Platz frei, dass du oben wieder frische Erde draufhauen kannst. Ist es dafür da?
Zum einen das und das, was unten ist, wird dann natürlich auch in organisches Material umgesetzt.
Aber das wird doch nie erreicht von den Wurzeln. Das ist doch ein Meter tief. Welche Gurke wurzelt denn so tief?
Ja, vielleicht nicht die Gurke, aber die Wühlmaus freut sich.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, die ist schon so ein bisschen die Idealvorstellung, dass du
ja, du hast überall super Erde drin, klar. Aber genau, also ich glaube, meine Idee ist tatsächlich diese zeitverzögerte Setzung, damit du oben wieder was neues Material draufbringen kannst, ohne dass ein riesen Haufen drauf liegt. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber
vielleicht beides. Eine
Vermutung. Ja. Ich habe letztes Jahr so ein Hochbeet gebaut und habe an eine Seite Erdbeeren gesetzt, was eine totale Scheißidee war, weil halt Erdbeeren mehrjährig sind. Und dann am Ende vom Jahr waren halt die Erdbeeren auf die halbe Höhe des Hochbeets runtergesackt. Gell? Also man hat ins halbleere Hochbeet geschaut. Ich habe jetzt letzte Woche die Erdbeeren wieder rausgemacht, mit ganz viel Erde unterfüttert. Also da ist jetzt ein Riesenhaufen drauf. Und zwar auch mit Erde von daneben aus dem Hochbeet, die schon weiter zerrottet ist und die deswegen jetzt stärker gesetzt ist. Nicht wieder mit so ganz lockerer, sodass es sich vielleicht nicht ganz so weit setzt. Aber mal gucken, wie oft ich das machen muss.
Ich habe meine Erdbeeren im Topf. Passiert sowas zum Glück nicht.
Ja, wir sind gerade noch, also wir haben es noch nicht befüllt. Wir sind jetzt gerade noch am Zusammenbauen. Und befüllen steht dann jetzt in den nächsten Tagen an. Ich habe sehr viele Säcke Zeug geschleppt. Ich habe irgendwie Kompost bei uns aus dem Garten geholt. Da passt
unglaublich viel rein. Man macht sich keine Vorstellung.
Ja, ich habe das ausgerechnet. Das sind irgendwie, weiß nicht, 600 Liter oder so.
Die ihr immer mit euren Litern. Ich finde das so lustig. Leute, im Erdbeeren spricht man von Kubikmetern, nicht von Litern.
Das mag sein. Das mag sein. Aber der Baumarkt, wenn der dir Blumenerde oder sonstige Säcke Erde verkauft, ja, dann misst er die Litern. Und
boah, das wird aber auch echt teuer, wenn man in so Liter-Säcken Blumenerde dann da reinwirft?
Ja gut, ich habe natürlich jetzt versucht, erstmal Kompost aus dem Garten zu holen, habe da ein bisschen geschaufelt und so, habe da auch einiges mitgenommen, aber da machst du dann halt so einen großen, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinger, sind so runde, wie so eine runde Tonne, die ist aber aus so einem
Speistrog.
Ja, nee, warte. Das Ding ist aus Gewebe mit so einer Metallfederverstärkung und du kannst es, wenn es leer ist, kannst du es zusammenfalten.
Ach, sowas, ja, so,
du,
wo so
Grünschnitt. Wenn du den Druck wegnimmst, dann. Ja, genau, so, genau. Und so ein Ding habe ich so.
Speisbit.
Whatever. Das Teil habe ich so halb voll gemacht ungefähr. Und dann war das so schwer, ich habe das fast nicht zum Auto getragen bekommen.
Natürlich nicht.
Es ist unfassbares Gewicht gehabt innerhalb von kürzester Zeit. Und dann habe ich das Teil hierher gefahren, habe es dann wieder mit Mühe und Not bis zum Fahrstuhl geschleppt und dann hier in die Wohnung rein und auf die Terrasse. Und das sind im Effektiv, lass das 50 Liter sein oder so.
Genau, das ist so 3 Zentimeter unten wahrscheinlich so.
Ja.
Gerade. Hast du mal berechnet, was das Ganze am Ende wiegen wird?
Ja, das macht
das
mir auch
relevant,
so ein bisschen Angst.
Was die Statik des Gebäudes angeht?
Naja, das
nicht, dass euer Nachbar auch was von eurem Hochbeet hat.
Na, der den Untermut.
Ja, genau.
Ja, ich hab darüber mir Gedanken gemacht. Wir werden es wahrscheinlich nicht in der vollen Höhe befüllen. Also das ist, den Gedanken hatte ich auch schon. Grundsätzlich, wenn du dir überlegst, dass auf dieselbe Terrasse wahrscheinlich auch einfach problemlos 2 oder 3 150, 200 Kilo Leute gehen könnten und die wahrscheinlich sehr viel mehr Flächendruck auf ihren Schuhen aufbringen, als dieses Ding auf der ganzen Europalette bringen wird, mache ich mir da jetzt nicht allzu große Sorgen, weil dann müsste auch irgendwo ein Schild stehen, hier keine dicken Leute bitte oder zumindest nicht mehrere davon.
Das heißt, euer Hochbeet ist genauso groß wie eine Europalette oder?
Ja, exakt. Genau. Die Grundfläche ist eine Europalette.
Ein Würfel oder was? 1 mal 1 mal 1 oder? Europalette?
Nee. Also eine Europalette hat 1,20 mal 80, glaube ich. Und in der Höhe kannst du bauen wir es dann entweder 40 oder 60 Zentimeter hoch.
40 Zentimeter, das ist nicht sehr hoch. Okay.
Ja, deshalb, wahrscheinlich werden es 60 werden.
Nee, aber dann ist der Druck kein Problem. Ja, aber wie viel hat eine Europalette, wie viel Höhe?
Höhe?
80.
Also
wenn man sie stellt,
wenn du so hochkant stellst, 80, ja.
Genau, wenn du sie hochkant stellst, 80.
Und wenn du sie
quer stellst? Also wenn du sie quer stellst, die 1,20 mal 80 ist die Palette.
Ah, okay. Ja gut, dann ist meins 80 hoch. Weil meins sind nämlich Europaletten. Und da habe ich, glaube ich, nichts abgesägt. Ja. Dann ist 80 hoch.
Ja, nee, also wir werden uns nur 60 hoch machen.
Naja.
Und drei, bei mir sind es, glaube ich, 3, ich weiß gar nicht, ob es 3 oder 4 nebeneinander, ich glaube 3 nebeneinander sind es. Ja.
Ah, du, bei dir ist ja echt riesig, das Hochbeet.
Das ist schon ein großes Hochbeet, ja.
Ja. Wir beide haben letzte Woche auch Gartenarbeiten gemacht. Mhm. Du hast irgendwie ein Riesenloch ausgehoben. Da musste ich dran denken, als mein Cousin mir heute ein Bild geschickt hat, irgendwie, ja, alles harmonisch hier, meine Frau hat schon mal mit den Gartenarbeiten angefangen. Sie will mir aber nicht sagen, was es wird. Und das ist offensichtlich so ein Grab ausgehoben, was Grundstein ist.
Okay, das ist so ein Scherz.
Ich habe das Bild auch gesehen. Sie will mir nicht sagen, was sie anpflanzt. Ja?
Genau, sie weiß nicht. Ja. So, okay.
Okay, und dann hast du das Loch gesehen, was ich baue.
Genau. Ah, der Christoph hat auch so ein Loch gegraben.
Stimmt. ich habe ein Loch gegraben, 1,50 mal 1,50 mal gut 60.
Boah, ist aber auch fies.
Ja, ist schon ein Loch. Das wird der Hühnerstall. Und also ich habe das fertig gegraben. Das war schon ziemlich weit gegraben. Ich habe das jetzt nur noch auf die richtige Größe gebracht und die richtige Tiefe. Und
also ich muss den Scherz nochmal machen. Also die Hühner kriegen einen 60 Zentimeter Unterkellerung, ja?
Richtig.
Ein Keller.
Genau. Nee, ich meine,
du hast so einen Hühnerstall mit Keller und dann ist ein Huhn unten drin und dann musst du da reinkrabbeln in so einen 60 Zentimeter Kriechkeller, weil das eine Huhn nicht rauskommen will.
Das ist ein Fesselkeller, da sitzen die und peitschen
dreckig
dich aus.
Und voller Milben und so und du musst dann da rein, weil das Huhn da unten
ist. Ich hoffe nicht.
Ah, oh Gott.
Ich hoffe nicht. Ich will eine, ich habe von einer, es gibt ja auch Foren zu Hühner im Garten Anpflanz-Dings. Und
Kellerhühner.
Pflanzt seine Hühner an.
Und dazu habe ich, da habe ich, bin ich über eine Methode von Hühnerstellen gestolpert, die ich gerne ausprobieren will, weil ich einfach ein Nerd bin und weil ich es anders haben will als die anderen und ja, so sind wir halt. Die sehr undeutsch ist, und zwar nennt sich das eine Deep-Litter-Methode. Das ist wohl irgendwie so eine altenglische Methode, die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist und in Deutschland eben auch überhaupt nicht zum deutschen Ordnungssinn passt. Und die versucht zu dem Rechnung zu tragen, dass Hühner grundsätzlich mal so Waldbewohner waren oder von Vögeln abstammen, die durch den Wald gelaufen sind, und der versucht, diesen Waldboden zu simulieren. Man könnte auch sagen, einen Kompost simulieren. Und die Idee ist eben die, dass du ein Tiefeinstreu hast, das sogar eine Verbindung hat zum Untergrund. Also der Stall ist praktisch nach unten offen. Und dieses Tiefeinstreu, in dem können die Tiere rumscharren und scharren dann eben auch ihren Kot. Also man hat natürlich trotzdem ein Kotbrett unter der Sitzstange, das schon, wo man eben einen Großteil des Kots rausbringt, aber ein Teil des Kots wird eben eingescharrt, und es soll sich dann eben so ein Mikroklima bilden in diesem Deep Litter, der dann eben so ein bisschen wie so ein Kompost oder Schrägstrich Misthaufen ist und der angenehmer riecht und nur ganz selten dann auch rausgemacht wird, weil man ja dieses Mikroklima erhalten will. Und das fand ich spannend und will das mal testen, ob das geht.
Aber da oben drüben, also das heißt, dieses Loch, das wird irgendwie außenrum wahrscheinlich betoniert oder so?
Genau, also
gemauert. Du musst die Stangen für den Stall, ja, oder gemauert.
Also ich werde in irgendeiner Folge vor einiger Zeit gelernt, niemals irgendwas betonieren. Riecht man nicht mehr weg.
Ich habe neulich erst betoniert.
Ja, wenn du eine Armierung reinmachst, geht's.
Stimmt, ja, richtig, auf keine Armierung. Nee, ich hab, das ist aber eine andere Geschichte, ich habe den Fuß von, das Fundament von unserer Luftwärmepumpe betoniert, aber nee, man macht die, in dieses Loch lege ich unten ein Drahtgeflecht rein, was eine Maschenweite hat, dass keine Mäuse durchgraben können. Und darauf lege ich dann am Rand einen Mörtel, aber eben nur am Rand, gell? Also dass so praktisch, dass in der Mitte es frei bleibt. Und da setze ich dann Mauersteine drauf und das mauere ich 75 Zentimeter hoch. Auf diesen Mörtel, genau. Sodass die Mauersteine praktisch mit dem Drahtgeflecht untrennbar verbunden sind. Dass
dann sind
keine
wir wieder
Maus
bei
irgendwie seitlich.
Schacht.
Genau, ja. Und dann baue ich da diesen Schacht drauf, 500 Stockwerke hoch. Und dann kommen die Hühner oben rein und dann müssen sie gucken, wie sie runterkommen. Nee.
Und dann fahren die immer mit so einer Plattform runter und dann.
Genau. Und gackern.
Wenn sie gegessen. Und
dann siehst du die zwei Minuten pro Tag und kannst ihnen die Eier wegnehmen, wenn sie denn noch welche übrig gelassen haben. Für die ganze
genau, so läuft das. Und das wird also dann 75 Zentimeter hoch gemauert und wird dann so etwa 10 Zentimeter über die Erde stehen, also über der Erde sein. Und das wird dann eben quasi gefüllt mit irgendeinem trockenen, also nicht faulenden, relativ groben so Rindenmulch oder sowas. Und da werden dann die Hühner draufgestellt. Und dann wird natürlich oben noch ein Holzaufbau auf das die Mauern gebaut, das als Stall, gell?
Aber die Hühner haben dann trotzdem noch Freigang tagsüber, oder?
Ja, die dürfen ja im ganzen Garten rumlaufen. Also die bei uns sind die Hühner, der Hühnerstall ist ja so gedacht, dass der tatsächlich nur für die Nacht ist. Und es wird so eine Voliere geben davor, falls mal wieder eine Hühnerpest kommt und Stallpflicht dadurch. Aber eigentlich ist so gedacht, dass die Hühner jeden Tag frei sich im ganzen Garten bewegen dürfen.
Okay, und nachts eben wegen Fuchs und so.
Genau, wegen Fuchs, ja.
Okay, also jetzt machen wir hier einen Schnitt an die Stelle und schneiden Sneakpot Folge 2950 dran, wo Christoph darüber berichtet, wie es ist, 75 Zentimeter tiefen, 10, 15 Jahre alten, 20 Jahre alten Hühnerlitter auszubuddeln aus diesem.
Genau.
Hätte er es betoniert, wäre es leichter gewesen, aber so ist es einfach so genau. miteinander verbunden, dass er das nur en bloc
ja, genau.
irgendwie Bagger zu bekommen.
Ich baue jetzt einen neuen Hühnerstall.
Obendrauf.
Ja, genau.
Bombe reinlegen, wegsprengen, aber Vorsicht, die Brocken sind eklig, die dann rumfliegen.
Ja, ja.
Und hoch.
Du hast ja da auch bestimmt zwei Kubikmeter Erde bewegt, oder? Mit deinem, hast einen riesigen Haufen gemacht, hast uns jedenfalls gezeigt.
Ja, ja, ich, aber habe euch ja schon gesagt, ich, mit Erde habe ich es genauso wie mit Biomasse bei mir. Ich versuche dem System, also dem Grundstück, nichts wegzunehmen. Und deswegen werde ich die Erde nicht extern entsorgen oder verwerten, sondern mache jetzt einen Haufen und guck mal, wo ich sie
unterbringe. Du willst sie doch nur nicht beproben müssen, gib's doch zu.
Ich hätte Mittel und Wege, das verschwinden zu lassen, das Zeug. Und ich müsste es nicht zum Nachbar werfen. Nee,
ja, das ist jetzt meine Geschichte, die ich erzählen möchte.
Nee, und ich gucke dann mal, wo ich es unterbringe. Und ich hatte auch schon wieder Stellen, wo ich dann Erde gebraucht habe. Und da habe ich dann die Erde untergebracht. Und genauso mache ich es auch mit meiner
Erdbeeren.
Zum Beispiel, unter meine Erdbeeren. Ja, da mache ich aber eher so verrottendes Zeug hin. Ja, und ich weiß es gar nicht, mir fällt jetzt gar nichts ein, wo ich, der doch so, gibt so Stellen, wo zum Beispiel so Steine eingelassen waren, so als Beetbegrenzung, was mhm. irgendwie auch mir viel zu deutsch ist und deswegen alles rauskommt. Und dann sind da halt Löcher und meine Schwiegereltern haben dazu geneigt, zum Teil sehr große Blöcke da einzugraben, also irgendwie 25 Zentimeter tief plötzlich und hast halt Löcher und da fülle ich halt jetzt Erde rein.
Oh, ist doch ganz gut.
Ach, übrigens, gartenmäßig, hab noch ein Thema. Ich habe vertikutiert letzte Woche zum ersten Mal. Ich habe mir nämlich einen Vertikutierer gekauft und habe meinen Garten ordentlich vertikutiert und es hat ziemlich gut geklappt und ist echt sehr schweißarm, weil nämlich diese Messer, die bewegen sich in der Art, dass es praktisch den Vertikutierer von selbst zieht. Also du musst nicht mal richtig schieben. Also was du da erzählt hast, okay. mit diesen fürchterlichen Höllenschmerzen, die du hattest, Bob, nach dem Vertikutieren, das ist echt sehr entspannt.
Hast du einen elektrischen? Oder hast du einen?
Ja, ja.
Einen manuellen.
Ja, ich weiß. Deswegen sage ich es.
Vielleicht solltest du doch mal über elektrische Geräte nachdenken, Bob.
Ja, nee, ich habe keinen Strom im Garten. Und ich habe jetzt übrigens verbrauchen sogar, mehr als
ich habe sogar ein Akkugerät.
Mehr als also mein Generator rauswirft.
Den Vertikutierer, der ist nicht Akku, aber ich habe mir noch so ein Mäher für so Kanten, so ein Kantenmäher so mit so einem rotierenden Faden. Kennt ihr die?
Das ist dir nicht zu spießig, ja?
Den habe ich mit Akku gekauft. Nee, für den Vorgarten. Ich wurde jetzt ein Jahr lang gehänselt, dass ich in den Vorgarten zum Teil auch Wiese reingeknallt habe, zum Teil so in so Ecken, wo nichts gewachsen ist und so. Und meine Frau gesagt hat, ja, ich mähe das dann, aber ich habe halt ein Elektromäher mit Schnur und da mäht man halt nicht im Vorgarten, ja, bei uns. Geht halt nicht. Und deswegen habe ich jetzt so ein Ding gekauft und habe jetzt ein bisschen im Vorgarten rumgemäht. Macht auch Spaß.
Eine Sense nehmen können oder so, ja.
Ja gut, mehr mit Akku, also auch richtige Rasenmäher mit rotierender Klinge gibt's ja auch mit Akku. Und das ist ja auch kein Problem. Ich meine, heutige Lithium-Ionen-Akkus,
nee, eben.
Da macht er dann mal eine halbe Stunde oder so. Aber sowas wie ein Vertikutierer, der im Boden gräbt, also wo richtig Kraft her muss, das kriegst du nicht mit Akku betrieben und das geht halt auch nicht mit den 750 Watt Spitzenleistung von meinem Moppel. Da fliegt ja der Zweizylinder weg, also der Zweitakter, nicht Zweizylinder, Einzylinder, Zweitakter, fliegt ja da auseinander, wenn du da irgendwie, weiß nicht, 1900 Watt Vertikutierer dranhängst. Da brauchst du dann wiederum einen Generator, der ganz andere Preisschilder hat, um so viel Dauerleistung herzubringen und dann wird das für meinen Garten auch langsam alles vollkommen überdimensioniert und deshalb ist das ein manueller Vertikutierer und der ist sehr schweißtreibend. Ich habe ihn an so einem 28-Grad-Tag letztes Jahr benutzt und das habe ich auch sofort bereut. Also der Rasen ist toll geworden, aber ich war völlig im Arsch danach.
Oh, sehr ganz gut.
Aber eine Frage noch, wie ist denn jetzt der Zeitplan, also wann taucht dann das erste Huhn auf?
Ja, das, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt so ab April 2019. Jetzt sage ich so ab, naja, ich würde sagen realistisch Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo ich Baustoffe herbekomme. Ich brauche Zement und ich brauche die Steine zum Mauern. Und bei uns hat kein Baumarkt offen. Glücklicherweise komme ich mit meiner Arbeit auch nach Hessen. Vielleicht schaffe ich es da mal in den nächsten Tagen mal bei einem Baumarkt vorbeizugucken bei euch und ein paar Steine mitzunehmen und ein bisschen Zement.
Wenn du weißt, wann du da sein wirst, kannst du das bei vielen Baumärkten die Sachen auch bestellen und dann holst du sie direkt dort vor Ort ab.
Ich glaube, selbst das Abholen geht bei uns nicht.
Geht es auf jeden Fall.
Ich glaube, unsere Baumärkte sind nur noch für Handwerker offen, soweit ich weiß.
Naja, ich werde es irgendwie hinkriegen. Warum ich jetzt dann die Palette und das alles jetzt geholt habe, weil es könnte ja hier auch noch drohen.
Ja, klar, das kann bei euch auch noch kommen. Ich meine, Bayern ist da ein bisschen vorauseilend gehorsam. Aber ja, kann schon kommen. Naja, ich werde es irgendwie hinkriegen. Also mein Ziel ist so, am nächsten, spätestens am übernächsten Wochenende zu mauern. Und dann müssen wir diesen Holzaufbau bauen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal mindestens 2, vielleicht 3 Wochen brauchen. Also ich schätze mal so, im Laufe des Mais kriegen wir
fast. Hast du einen Plan, wie.
Aber wie so mit den Hühnern ist doch genauso. Ja, ja, klar. Ganz konkret. Logisch. Ist alles schon. Wir haben einen Plan gemalt schon vor 2 Jahren. Genau, wo der. Wir haben ja auch, als der Bauernhof von Theresas Oma abgerissen werden sollte, haben wir vorher da drin geguckt, was wir so verwenden können und haben dann eben so ein altes Schränkchen, das war glaube ich ein Schuhschrank oder so, den haben wir schon extra mitgenommen, weil wir da eben die Brutbox draus machen wollen und bestimmte Bretter, die richtige Länge haben und so. Also es ist alles in der Garage, nur eben diese Steine und Zement nicht.
Okay.
Kann dann gleich losgehen und ich denke, wenn ich einen Huhn kriege, dann kann das irgendwie noch im Mai passieren. Aber die Frage ist halt, ich glaube, unser Geflügelzuchtverein, der wird wahrscheinlich momentan auch nicht offen haben dürfen, nehme ich an. Also ich glaube nicht, dass man da momentan einen Huhn kaufen kann.
Also ich bestelle Hühner immer im Internet, die kommen dann in so einer Kühlbox, aber
du könntest natürlich genau. Eier kaufen und die ausbrüten.
Ja, so, da gibt es auch einen Markt für, ja. Aber da ist erstens die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Hahn habe, bei 50% und das will ich nicht.
Gut.
Weil ich ihn erstens nicht unbedingt umbringen will und zweitens die Vergewaltigung nicht dauernd mit anschauen will. Und da bin ich dann in einem Dilemma. Weil so
Vögel gehen nicht so schön. Henne-only?
Ich mache Henne-only, ja. Also ich habe das häufiger gesehen, vor allem bei Enten, wie Vögel sich miteinander paaren. Das wollen Menschen nicht sehen. Das ist halt eine Vergewaltigung, ist halt nichts anderes. Die kriegen halt ständig hinten auf den Kopf geschlagen und werden festgehalten und halt zwangsbegattet. Also es ist wirklich nicht schön. Nicht gerade Blümchensex, was so eine Ente macht. Und so ein Huhn auch. Und so ein Hahn besteigt ja die Hühner jeden Tag, gell? Also es. Nee, das will ich nicht haben. Außerdem macht's Lärm. Das will man ja auch nicht unbedingt.
Lärm möchte ich nicht, nein.
Ja, gut, also aber Hühner, die ein Ei gelegt haben, machen schon auch Lärm wie blöde. Also.
Ja, aber nicht wie ein Hahn. Also ein Huhn, was ein Ei gelegt hat, macht einen Lärm, dass man der Nachbarschaft zumuten kann, finde ich. Also mir geht es da auch weniger um mich, sondern mehr darum, ich will halt keinen Ärger haben. Ich bin halt dann doch, am Ende bin ich doch ein deutscher Spießer, gell?
Ja, aber wenn der Nachbar Trompete übt, dann kannst du auch einen Hahn haben.
Ja, das werde ich dann auch. Wir haben jetzt gerade neue Nachbarn bekommen, die haben einen Sohn. Wenn der jetzt eine Trompete kriegt, dann werde ich mir sofort einen Hahn anschaffen. Und zwar den lautesten.
Kauf dir bitte.
Der Hühnerstall steht auch direkt. Der Hühnerstall steht auch direkt bei denen am Zaun.
Ja.
Ja, das ist auch eine Idee. Ja.
E-Ukulele und dann einfach 50 Watt Verstärker hinstellen.
Ja, aber
die offenen Fenster die nach draußen gerichtet.
Die Rosa hat ja auch großes Interesse an Schlaginstrumenten, also das kann schon auch noch funktionieren.
Mal gucken. Das ist auch super, ja.
Ja.
Tja, Stefan, du wolltest noch eine Gartengeschichte berichten.
Ja, wir bekommen, nicht zum Vertikutieren, wir bekommen nächste Woche Rollrasen.
Ach, ich dachte, der wäre schon drin?
Nee, der kommt jetzt, nächstes Wochenende, deswegen haben wir das vergangene Wochenende, unseren Rasen mal begradigt und da war doch ein ziemlicher Huggel drin, möchte ich mal sagen. das Bauunternehmen, was hier das gemacht hat, die haben gesagt so, ah, wir lassen da so ein bisschen in Hügel drin. Das setzt sich noch. Das hat sich auch gesetzt, aber es ist halt leider nicht so gerade, dass man da entspannten geraden Rollrasen rauflegen kann. Deswegen haben wir jetzt am Wochenende mit Schaufel und Rechen und allen möglichen Geräten diese Kurve platt gemacht, also flatten the curve mal anders.
Grandios.
Hashtag flatten the Rasen.
Und super. Ja, haben halt auch irgendwie, ich glaube, bestimmt 1,5 Kubikmeter Erde bewegt. Und bei uns ist halt einfach so klein, da gibt es keine Plätze, die jetzt spontan auftauchen könnten, wo ich da mal 1,5 Kubikmeter Erde verscharre. Deswegen bin ich
zum im Boden deiner Bar einfach unten rein.
Nein. einen Teil habe ich zu meinen Eltern hochgefahren und zum Glück war nebenan bei uns eine.
Ich fahre die Erde in den Nachbarort. Du weißt auch, dass das illegal ist, aber egal. Wir haben ja keinen Bodengutachter unter uns.
Darf ich nicht?
Nein,
Erde, die ich bei mir rausholen?
Wenn die nicht deklariert ist, darfst du die nicht auf ein anderes Grundstück verbringen, nee.
Oh, okay. Ja, und die restliche Erde ist, glaube ich, irgendwie auf der Baustelle gelandet nebenan. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Naja, das kann passieren. Ja. Ich würde sagen, das ist doch Grauzone.
Ja, aber das ist so
eine Grundstücksgrenze, Bomben irgendwie.
Genau. Ja. Da machst du den Boden glatt, dann merkst du, oh nee, es ist schief, dann rächst du das wieder auf, aber es ist halt schon irgendwie zusammengedrückt und dann mit der Schaufel wieder ein bisschen was ab und oh, fürchterlich.
Vor allem ein Kubik, das merken die wirklich nicht.
Nee, es war auch kein Kubik. Es war irgendwie vielleicht eine Speisbütt voll, aber nicht mehr.
Zu dem Thema habe ich auch eine Anekdote. Mach du erst mal deins, dann erzähle ich eine Anekdote.
Ja, das war dann eigentlich auch schon. Also jetzt sieht es mittlerweile sehr schön aus, sehr hübsch. Wir freuen uns, nächste Woche endlich den Rasen holen zu können und den dann da auch einzupflanzen. Ich hoffe, der wächst dann da auch an und alles. Aber was heute noch passiert ist, man glaubt es nicht, unser Tor ist gekommen.
Ui. What? Und auch installiert.
Es wurde installiert, also jetzt noch nicht so mit elektrisch auf und zu und diesen Trennblechen und so, dass man wirklich gar nicht mehr auch als kleines Kind nicht mehr rauslaufen kann. Das ist noch nicht, dauert noch ein bisschen, aber immerhin, das Tor ist jetzt da, man kann es mit der Hand zuschieben und wieder aufschieben. Und unsere Tochter kann jetzt zumindest mal drin Bobbycar fahren, was ja auch schon irgendwie ganz schön ist.
Das ist echt cool, ja.
Ohne, dass man, also jetzt letztes Wochenende oder so, als da noch so schönes Wetter war und wir da gearbeitet haben, es ist halt total nervig. Einer kann da arbeiten, der andere läuft ja halt hinterher, weil die macht 3 Schritte in Richtung Straße und dann schaffst du es nicht mehr.
Ja, das muss ich sagen, jetzt, fand ich auch sehr angenehm, als dann das Grundstück irgendwann komplett umzäunt war und man wusste, die Kinder hauen nicht ab, sondern die sind halt irgendwo im Garten und du kannst jetzt erstmal in Ruhe in deinen Topf oder in dein Hochbeet schauen und weißt, das Kind ertrinkt jetzt nicht oder ist beim Nachbar oder auf der Straße. Also es ist schon...
Genau.
Ja, Zaun hat halt schon was.
Also das ist halt echt gut und es ist wirklich auch sehr schick geworden, das unser Tor. Du
musst unbedingt mal ein Bild schicken.
Ja. Schicke ich nachher noch. Ja.
Sehr schön.
Also der ist jetzt hier und jetzt, wenn jetzt am Wochenende noch das Gras kommt, da haben wir ein Tor und Gras und Mann, dann sieht es schon richtig schick und fertig aus. Und letztes Wochenende, wir haben noch gestrichen, also nicht wir, meine Frau hat gestrichen, weil streichen wir nicht das Fürchterlichste, was man an Aktivitäten rund ums Haus machen kann. Da baue ich lieber irgendwelche Sachen oder...
Du hast wohl nicht Karate Kid geschaut.
Aber streichen ist, finde ich, so nervig. Und sie mag es halt total gerne, also... Der hat die Mauer, da wo das Tor jetzt ist, noch gestrichen und noch eine graue Leiste dran gemacht. Es sieht sehr, sehr schick aus. Ist halt jetzt alles weiß und Anthrazit, wo vorher alles braun und gelb war.
Sehr gut.
Und ich finde, weiß und Anthrazit ist noch schöner als braun und
gelb. Ja, ist halt ein bisschen moderner.
Ja.
Braun und ist gelb, wahrscheinlich das
mal halt morgens nach dem Aufstehen.
Ist was? Wahrscheinlich das, was wir in 10 oder 20 Jahren, wir nicht, aber die Nachfolgegeneration sich denken wird, boah, waren das Spießer. Alles Anthrazit.
Alles Anthrazit und weiß. Ja.
Oh, es ist altmodisch. Komm, wir machen alles Bahama Beige. Wer weiß.
Ich muss auch noch mal gucken. Ich muss noch irgendeine Farbe in meine Bar kriegen. Aber da müssen wir mal getrennt davon besprechen.
Ja.
Du wolltest noch Anekdoten erzählen, wie du Erde verklappst.
Genau. Und zwar, das ist aus dem professionellen Bereich, wie das Profis machen.
Professionell Erde verklappt.
Genau. Also.
Denke, ich mache hier eine Kapitelmarke.
die Sache war die, man stelle sich vor, ein Tanklager von einer großen, wie nennt man das so, Mineralölfirma, und in deren Umkreis gab es irgendwie einen Ölschaden, keine Ahnung, oder man hat irgendwas gebaggert und da war plötzlich Öl und es ist Aushub zusammengekommen bei irgendwelchen kleineren Arbeiten, der halt ölbelastet war. Okay, so, war gar nicht viel, waren vielleicht, so wie du genannt hast, so 1,5-2 Kubik, also echt nicht viel, vielleicht 2 Kubik. Und das Problem,
im professionellen Umfeld ist das doch echt nicht viel, oder?
Ist echt super wenig, genau. Ist vielleicht auch gerade das Problem gewesen. So, und jetzt war der Bereich war ehemaliges Tanklager, war gar nicht mehr Tanklager, sondern das war jetzt der Parkplatz von so einem Rasthof oder so einem, nee, Rasthof ist zu viel gesagt. Ich glaube, ist auch immer mit oder war mit, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, so bei den immer jährlich werden auch immer so die schlechtesten Tankstops, Raststops oder wie nennt man das, diese Rasthöfe, die aber nicht direkt an der Autobahn sind, sondern wo man so abfahren muss.
Autohof,
genau. Also legendär schlecht. Das ist im Endeffekt ein großer Parkplatz, wo LKWs dann parken. Und dann ist so eine Baracke, die so nicht viel mehr als ein Container, als so ein paar Container, es sind keine Container, aber so wirkt, also so richtig ultra scheppig, ja, und da ist eine, kann man Essen kaufen, was ultra schlecht ist. Und sagt man, sagen diese Tests immer wieder. Und dieser Haufen, dieser wirklich kleine Haufen, so ein Kubikmeter vielleicht oder zwei, lag mitten auf diesem Parkplatz. Und zwar an einem Tag, an dem da keine LKWs waren, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, weil da halt, es war halt irgendeine Tages- oder Wochenzeit, wo da keine LKWs waren oder nur ganz vereinzelt.
Kann man das nicht großflächig auskehren einfach dann und so, dass es so eine flache Ebene wird, dann weht es irgendwann
weg? Ja, die Idee ist gut und die Idee hatten die LKW-Fahrer auch. Also mein Kollege hatte damals diesen Haufen da aufschütten lassen und dann ein Containerbetrieb beauftragt, da einen Container hinzustellen und das reinzubaggern. Gell? Also das war so wenig, dass es in einen Container passt. Gell? Und und irgendwie haben die von diesem Containerdienst das verpeilt und haben da keinen Container hingebracht, weil die irgendwie dachten, das war nur eine Vorankündigung und die werden ihnen dann schon noch sagen, wann dieser Aushub ist und dann werden die es direkt reinbaggern. Die haben nicht kapiert, dass der Dreck schon da liegt. So, und ich bin dann eine Woche später, war ich da bei einem Ortstermin in der Nähe und der hat mir gesagt, du schau doch mal, was aus dem Haufen geworden ist. Und ich fahre da halt hin, überall LKWs und der Haufen war zweidimensional. Also der war wirklich, der erhob sich vielleicht noch 5 Zentimeter über der Asphaltfläche und war halt komplett zerfahren. Ja, also die waren halt mit den LKWs da so oft drüber gefahren, dass von dem Haufen nichts mehr übrig war. Also, der war jetzt viel breiter natürlich, aber war vollkommen platt. Und der Container war, glaube ich, da gerade gekommen, meine ich.
Auch
nee, oder
kann, gell? Also machst du den Asphalt nicht, kaputt.
Ja doch, die haben da drüber gekratzt mit einem Radlader und haben das da noch reingebaggert, war ganz wenig. So, und jetzt hat sich der Containerdienst nochmal nicht mit Ruhm bekleckert, denn die haben den Container nicht abgeholt. Und der Container stand da, ich weiß nicht, wie lange der da stand, vielleicht 2 Monate oder so. Und ich bin wochenweise da vorbeigefahren und habe also zugeschaut, wie sich dieser Container mit Müll füllt von den Truckern.
Na klar, Sperrmüll und alles.
Restmüll. Und das ging sehr schnell. Ach so. Man konnte da wirklich wochenweise, ich habe dann Bilder aber gemacht.
Die Erde war da noch nicht drin.
Doch, die Erde war dann drin. Die haben die da reingebaggert.
War der Bodensatz unten.
Genau, die Erde war wirklich nur der unterste Bodensatz, also praktisch fast nicht existent. Und diesen restlichen 7 Kubikmeter Container haben die bis zum Rand innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Wochen oder so, mit Restmüll gefüllt. So, und dann haben wir dann wieder immer wieder im Container, hier Leute, holt mal euren Container ab, der füllt sich mit Müll. Ja, und irgendwann haben die gesagt, ja, okay, wir haben uns den Container jetzt mal angeschaut, also der ist ja voller Müll. Und ich so, ja, ja, für Müll sind wir nicht zuständig, ja, wir fahren nur Bauschutt und Erde, wir dürfen keinen Müll fahren. Ja, was machen wir jetzt?
Sau gut.
Genau, und dann ist also mein Kollege dahin und da war wohl noch ein anderer Container auf diesem Platz, eben ein Müllcontainer. Und dann hat er angefangen, diesen Müllcontainer umzuladen. Das Problem ist, die waren ja auch nicht beieinander. Das heißt, der hat immer, der hatte so einen Rollcontainer, der auch von dort war. Der war, glaube ich,
dein
der
Kollege oder wer?
Mein Kollege, ja, ja, genau. Nee, es war dann mein Kollege, hat das gemacht, mit der Hand. Ich weiß nicht, warum er sich da verantwortlich gefühlt hat. Also, da waren ja auch keine Arbeiter mehr und sowas, ja. Also, da waren gar keine Baufirma mehr, die das hätte machen können. Und der Containerdienst hat sich gesagt, nee, leckt mich, ja, das ist nicht unser Thema.
Aber der Container gehört doch dem Containerdienst. Hier kann man doch einfach sagen, so, ja, ja. FU, hier, dein Container.
Nee, nee, aber wir haben den ja gemietet, um Erde reinzumachen.
Ja, habt ihr ja auch. Ja. Und danach war es wieder die Aufgabe von dem Containerdienst. Und
könnte man sagen, ja. Nee, also mein Kollege fühlte sich da irgendwie verantwortlich, oder vielleicht hat unser Chef auch gesagt, mach das, ja. Der Containerdienst ist schon auch ein guter Kunde von uns. Und ja, und dann, ich habe ihn dabei auch fotografiert, so wunderbare Bilder, wo er da in diesem Müll steht und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Müll, ja. Das sind halt reihenweise so große 2-Liter-Flaschen voll mit Urin, ja, und so. Oh. Es ist halt wirklich so, die Trucker pissen halt wirklich in eine Flasche. Ja, ich dachte, das wäre ein Klischee. Ist es nicht. Und andere wirklich eklige Sachen. Und der hat halt diesen ganzen Müll in einen Rollcontainer geschaufelt, um ihn dann zu einem anderen Container, so vielleicht 100 Meter entfernt zu rollen, um ihn da wieder auszuladen, diesen ganzen Müll in den Container. Dabei habe ich ihn dann auch mal fotografiert und so. Und es hat tatsächlich alles geschafft und am Ende war nur noch Dreck, dieser Bodensatz drin und der wurde dann abgeholt, ja. So, und am
nächsten Tag. Der Containerdienst hat dann gesagt, wir haben keine Zeit, wir kommen nächste Woche.
Nee, das haben wir gemacht. Und am nächsten Tag schaue ich mir mit ihm zusammen die Fotos an und da ist so ein Foto, wo er so auf dem Container steht, wo er den ganzen Müll dann reingeschaufelt hat und da steht halt drunter nur Papier. Der hat diesen ganzen Restmüll in Papiercontainer geschaufelt, ohne es zu merken.
Oh Mann.
Aber das war dann nicht mehr unser Problem. Oh Mann, ja. Ja, so war das. So habe ich mit Truckermüll Erfahrung gemacht. Sehr schön. Muss man auch nicht unbedingt haben.
Ja, immerhin wurde diese
Geschwindigkeit. Genau, die verseuchte Erde wurde abgeholt. Also diese Geschwindigkeit, mit der sich dieser Container gefüllt hat, das war wirklich beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, gut. Ja. Irgendjemand fängt an und dann machen sie es alle. Und anstatt irgendwie genau. Den Mülleimer 3 Straßen weiterzulaufen, schmeißt es halt da schnell weg.
Ja, genau.
Wenn es so ein großer Container ist, kannst du wahrscheinlich vorbeifahren sogar einen.
Ja, und der stand halt mitten auf diesem Platz. Gell? Also super eigentlich.
War praktisch.
Ja.
Na, sehr schön.
Ja, so, gut. Haben wir noch Themen?
Haben wir es für diese Woche, denke ich.
Ah.
War ja auch wieder eine
2,5 Stunden.
Das umfangreiche Sendung. Genau.
Bist du nüchtern, Christoph? Was ist los?
Ja, erstaunlich. Ich war trotzdem zwischendrin mal Pipi. Habt ihr es gemerkt?
Mhm. Naja, haben wir nicht.
Ich hab's gemerkt. Du warst, deine Spur war plötzlich ganz leise.
Ah. Ja, bei dem
also solange er nicht die Aufnahmegeräte runtergerissen hat, ist ja alles in Ordnung.
Um ein Haar hätte ich runtergefahren, aber ich hab dann gedacht, um ein Haar.
Ja, ich war auch, ich hab mir gedacht, natürlich, wenn ich jetzt versuche, die Menge an Alkohol, die ich in so einen kleinen Negroni kriege, mit Apfelwein zu bekommen,
dann muss ich halt dauernd
wegtragen. Genau.
Das ist einmal.
Deswegen, Bob, walte deines Amtes, ich hab da was zu erledigen.
Alles klar, also, liebe Hörer und Hörerinnen, eure Storys zu Erdverklappungen und Covid-Tests nehmen wir gerne auf sneakpot.de entgegen. Das hier war Folge 600, vermutlich 23 oder sowas. Und nächste Woche gibt es eine neue Sendung. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Hört euch nicht die letzte Folge an, da war ich betrunken.
Tschüss.